recht herzliches Hallo an alle draußen und willkommen zur nächsten Folge vom Parkett ans Mikro. Ja, wir hatten in den letzten Monaten schon ein paar von unseren Spotlights über Wertungsrichter und auch über Turnierleitung. Und dazu fehlt natürlich jetzt noch ein Teil, um die ganze heilige Trifecta zu vervollständigen. Und das ist die Trainerausbildung oder die Trainerseite des Ganzen. Und da haben wir uns auf jeden Fall viel vorbereitet. Aber ich habe mir natürlich den allerkompetentesten Menschen dafür eingeladen, den man sich überhaupt für eine Trainerausbildung vorstellen kann. Denn ich habe bei ihm auch ziemlich viel meiner Ausbildung gemacht. Deswegen weiß ich, dass er da relativ, er ist sehr gut da drin. Und ich darf auch begrüßen zum ersten Mal im Podcast Oliver Kästle. Hallo Olli.
Hallo Lars, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, dass ich bei dir sein darf. So, ich habe mich mal wieder bei jemandem eingenistet für diesen Podcast. Danke, dass ich hier sein darf und dass du dir bereit erklärt hast, mit mir das Thema Trainerausbildung so ein bisschen zu behandeln. Denn da gibt es ja ziemlich viele verschiedene Sachen, ja, die wir da abarbeiten müssen. Das ist ja dann noch ein bisschen anders als bei den Wertungsrichtern und bei den Turnierleitern. Aber erstmal, bevor wir dazu kommen, wollen wir natürlich etwas über dich erfahren. Viele Leute kennen dich als einer der Hauptausbilder hier im TNW und auch im DTV. Wie ist es denn bei dir dazu gekommen, dass du mit dem Tanzen angefangen hast?
Ich habe mit 12 Jahren bei mir in meinem Heimatdorf, Stadt, in der Tanzschule angefangen, mit so einer Kindertanzgruppe. Da hat mich meine Mutter damals hingesteckt, weil ich so krumm gelaufen bin und sagte, das wäre wohl gut, damit ich aufrechter gehe. Und da bin ich in der Kindertanzgruppe gelandet und da haben wir dann halt so spielerisch so Rock'n'Roll und mal ein bisschen Cha-Cha und so ein bisschen Country-Line-Dance gemacht und so weiter. Und wir hatten damals einen ganz ambitionierten Tanzlehrer, den Kurt Desselmeer, der inzwischen schon verstorben ist. Und da haben wir uns ganz wohl gefühlt. Das war wie so ein kleiner, so ein bisschen Ersatzpapa. Und da haben wir dann so 2-3 Jahre in einem Pulk von mehreren Kindern, Jugendlichen tanzen gelernt. Und dann auch eben immer mehr Richtung Latein und auch ein bisschen Standard. Ja, und dann wurde da irgendwann ein Tanzclub gegründet und hat uns dann wirklich auf Turniere geschickt. Und dann haben wir damals so eine richtig E-Klasse, die es jetzt wieder gibt, damals noch. Und dann haben wir da angefangen, halt da in der Provinz unsere Turnierchen zu tanzen und dann waren wir irgendwie alle ganz gut und sind auch ruckizucki von einer Klasse in die nächste aufgestiegen und dann, ja, dann hängt man irgendwann in dem Ganzen drin und kommt nicht mehr raus.
So kann man das auch sagen, ja. Kenne ich aus Erfahrung. Du bist dann von der E-Klasse über jede normale Klasse, Standard, Latein, alles nebeneinander die ganze Zeit hergelaufen bist.
Ich habe mit meiner damaligen Tanzmeile Birgit Bendel, habe ich von der E-Klasse bis in die S-Klasse, wir haben 5,5 Jahre gebraucht, wir haben auch jedes Wochenende getanzt. Es war damals so, man ist halt überall hingefahren, wo was ging, Samstag, Sonntag, Standard Latein. Und da waren wir dann auch so ein Pulk, typisch, weil damals waren noch der Bernd Rossnagel, der Ralf Müller, das sind die Leute aus dem Süden, die auch später...
Du bist ja auch aus dem Süden, ja, ne? Du bist ja kein gebürtiger Nordrhein-Westfalen.
Ich bin ein Oberschwabe, ja. Und wir sind damals, so jedes Wochenende haben wir uns auf dem Turnier getroffen und geprügelt und sind dann alle so im Pulk miteinander aufgestiegen.
Ja. Und das ging dann bis in die S-Klasse hoch?
Bis in die S-Klasse hoch. Mhm.
Und dann hast du in der S-Klasse weitergetanzt und bist dann auch irgendwann zu den Profis noch gewechselt.
Ja, ich habe 88 mein Abi gemacht in Ravensburg und habe dann direkt noch meinen Wehrdienst abgeleistet. Und für mich war immer schon klar, ich hatte in der Schule schon Sport-LK und ich wollte immer irgendwie Sportlehrer, Trainer werden, aber ich hatte keine Lust auf dieses typische Sport und Religion und Sport und Mathe oder so, sondern ich wollte nur Sport machen. Und das da gab es damals nur in München und in Köln an der Deutschen Sporthochschule oder Bochum. Und ich habe gesagt, also wenn ich schon von zu Hause weggehe, also München waren immer die, die am Wochenende zum Wäschewaschen heimkommen.
Die waren zu nah.
Genau. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich von zu Hause weggehe, dann nehme ich aus Beste und bin nach Köln an die Deutsche Sporthochschule. Ja. Und habe da dann mein Diplom-Sportstudium angefangen und habe parallel dann da wieder angefangen zu tanzen. Ich habe dann noch Amateur-S-Klasse getanzt mit 2 Partnerinnen. Und die wollten aber beide das nicht so professionell wie ich. Das hat irgendwo so nach 2-3 Jahren, hat das immer so ein bisschen wieder gebröselt. Und dann habe ich nebenher angefangen, meine Trainerlizenzen noch alle zu machen. Bei Christa Fenn, die ja jetzt mal im Cast war. Und meine Wertungsrichterlizenzen und mein Studium nebenher. Und dann habe ich irgendwann bei Christa Fenn in der Ausbildung Petra kennengelernt, die mich damals so ein bisschen... ja, komisch angemacht hat. Da waren mehrere Ausbildungsklassen an dem Tag. Da waren so 2. Jahr, 3. Jahr, 1. Jahr. Wir hatten Mittagspause und ich habe irgendwie Slow Fox trainiert. Und sie kam, sie stand so in der Tür und guckt mir zu und sagt dann so, das ist aber irgendwie aus dem Takt. Und dann dachte ich schon mal, die ist mir schon mal sympathisch.
Mit der will ich tanzen.
Genau, und dann war Mittagspause und da dreht sie sich um und sagt laut in den Raum, Frau Fenn, wer ist denn dieser Kästler? Der sucht doch eine Dame. Und sagt, das bin ich.
Guten Tag.
Ja, so haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir angefangen, miteinander zu tanzen, weil das hat gut geklappt. Und ja, dann haben wir von 94 haben wir das erste Turnier getanzt, nach so einem Dreivierteljahr Training. Und haben dann 10 Jahre bis 2003 Profi getanzt in allen Sektionen.
Ja. Ihr wart ja auch relativ erfolgreich auch. Das ist ja auch nicht zu unterschlagen. Ja. Jedes Mal, wenn ich bei dir im Training bin in Leverkusen, hängt da noch das Foto an der Wand. Ja, ja. Wo ja auch, was wart ihr noch? Da war 10 Tänze Profi.
Wir waren also mehrfach deutsche Vizemeister, 10 Tänze und sogar einmal deutsche Vizemeister Latein nur. Mhm. Ich sag mal, die höchsten Ergebnisse waren, wir waren 2-mal 7. auf einer Weltmeisterschaft, 10 Tänze Profi.
Ja. Da waren wahrscheinlich ziemlich bekannte Namen auch im Finale. Ja,
damals war schon ein sehr, sehr, sehr hohes Level. Ja. Und man muss auch sagen, wir haben damals in Deutschland eine gute Konkurrenz gehabt. Das heißt, wir waren 4 10-Tänze-Paare. Da hättest du jede Woche einen zur WM schicken können und wir hätten eigentlich nahezu auf dem fast gleichen Platz abgeschlossen. Ja. Also so gut bestückt war das Feld in Deutschland und international waren halt die Paare vorne, die einfach aufgrund Routine und langjähriger Partnerschaften auch berechtigterweise dann da ganz oben waren. Ja. Und da hätten wir jetzt, wenn man noch mehr will, nochmal entweder ein paar Jahre durchhalten müssen oder vielleicht nach England ziehen, um das Ganze zu forcieren und so weiter. Aber das reicht schon so.
Das hat dann gereicht.
Genau.
Und was hast du dann gemacht nach 2003?
Da habe ich ganz schnell meine Diplomarbeit geschrieben, bevor meine Studienordnung ausgelaufen ist. Weil ich damals, wie gesagt, wir haben jeden Tag trainiert. Ich habe mein Sportstudium in Hochgeschwindigkeit absolviert. Wir haben nebenher Trainer B-Schein, Wertungsrichterschein C, dann A und so weiter gemacht. Und da war irgendwann keine Zeit mehr, diese dusselige Diplomarbeit fertig zu kriegen. Und weil wir dann einfach so viel trainiert haben, ganze Turniere getanzt, im In- und Ausland rumgereist. Und dann kam irgendwann so die Nachricht, Ihre Prüfungsordnung läuft aus. Und habe ich mal auf meinen Hosenboden gesetzt und habe mal schnell eine Diplomarbeit geschrieben.
Mal eben, ja. Wenn es geklappt hat, hat ja geklappt. Ja, ja.
Genau, hat funktioniert. Und seit der Zeit bin ich also allein nur als selbstständiger Tanzsporttrainer im Leistungssportbereich unterwegs. Und natürlich ziemlich viel Ausbildung ist dazugekommen.
Ziemlich viel Ausbildung, ne? Da wollen wir auch nochmal darauf kommen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du so dich für diese Ausbildung oder dass du so viele Ausbildungen bekommst, nicht nur im TNW, sondern du bist ja auch in ganz vielen anderen Landesverbänden unterwegs, wo du die Ausbildung machst.
Mhm. Also das ist eigentlich so ein Zufallsprodukt gewesen. Ich habe meine Trainer-A-Lizenz halt gemacht in Bad Harzburg. Und ich habe ja auch nebenher meine ATTV-Tanzlehrerausbildung gemacht. Und daher kannte ich meine damaligen Prüfer Bernd und Evelyn Hörmann. Mhm. Und dann waren wir da abends im Hotel zum Essen und haben gesagt, ach komm, setz dich doch zu uns, lass uns zusammen essen. Und dann saß ich da und habe mich mit denen unterhalten. Wir hatten ein tolles Gespräch, ein bisschen gefachsimpelt und nebendran saß eine Frau, die ich nicht kannte. Und das war es erstmal, war ein schönes Abendessen. Und dann kriege ich 4 Wochen später einen Anruf. Ja, hallo, hier ist die Biggie. Ich hätte gern, dass du nächsten Monat bei uns eine Lizenz halt machst. Und ich sage, Entschuldigung, wer sind Sie denn
überhaupt?
Ich kenne Sie gar nicht. Ja doch, wir haben doch zusammen Abend gegessen. Sag ich, wo, wann, wie? Ich wusste überhaupt gar nicht, wo das hinstecken muss. Und dann sagt sie, ja, ich saß neben dir. wir haben doch mit Hörmanns gegessen. Da sage ich, ach, Sie sind das. Mhm. Ja, sagt, ja, wer sind Sie denn? Da sage ich, ja, ich bin die Birgit von Dake und ich bin die Lehrwartin im NTV und ich hätte gern Unterricht. Sag, Sie wissen doch gar nicht, ob ich gut bin. Und er sagt, doch, ich habe genug gehört. So, und dann hat sie mich also eingeladen und ich habe ja gerade meine Diplomarbeit erwähnt. Die hat das hochtrabende Thema Einführung eines methodischen Konzepts zur Entwicklung des Beckenbodentrainings im Tanzsport. Mhm. Bin also der Beckenbodenfetischist, da bin ich inzwischen bekannt geworden und habe dann damals erstmal einen überfachlichen Lehrgang gemacht. Und dann wurde ich nochmal eingeladen und dann war zufällig jemand ausgefallen für Standard und da kannst du einspringen. Da sag ich, ja, kann ich machen. Und so wurde das dann irgendwann ein Selbstläufer, dass man irgendwie gemerkt hat, dass ich das vielleicht ganz gut mache. Und dann, wie die Biggie so ist, hat sie irgendwann damals dem Dieter Taudin bei einem Kombilehrgang so in der Pause aufs Auge drückt, ja, nächste Woche ist wieder euer bester Mann bei uns. Und er so, wie euer bester Mann? Wer ist unser bester Mann? Ja, da du das ja nicht weißt, genau.
Also so sag ich dir auch nicht.
Genau. Und dann sagt er, ja, der Kessle natürlich, der ist ja super. Ja, wie, wo, was? So, und dann ist Dieter Taudin eben drauf aufmerksam geworden und dann war das so mehr so ein, ja, wenn der bei euch macht, kann der bei uns auch. Und dann mit ihm TNW eingesetzt worden. Und so ging das Ganze los. Und dann hat der eine dem anderen weitererzählt, dass die Leute das gut fanden. Und dann wirst du halt hier und da gebucht und angerufen.
Ja,
und inzwischen ist das jetzt seit 15 Jahren ständig am Laufen und ist inzwischen ein praktisch ein zweites Standbein geworden. Ja, kann man so sagen.
Ja, das ist aber auch eine sehr, sehr hohe Verantwortung, die du dadurch dann hast.
Natürlich.
Nicht nur in einem Verband oder mal eine Ausbildung hast, eine Trainer-AC oder so, sondern dass du ja wirklich alle Ausbildungen, oder nicht alle Ausbildungen, aber dass du viele Ausbildungen auf allen Levels ja auch machst und in allen Verbänden. Das heißt, sehr viele der Trainer und Wertungsrichter, die es jetzt gibt, sind ja aus deiner Ausbildung rausgekommen.
Ich sehe mich da inzwischen so ein bisschen in der Rolle wie bei Christa Fenn. Ich muss ja sagen, ich habe ja bei Christa auch ganz, ganz, ganz viel gelernt. Ja. Ich habe meine ADTV-Ausbildung bei ihr gemacht, auch meine Trainer-A-Lizenz damals. Und ist ja irgendwo so, Chris hat immer gesagt, das sind alles meine Kinder, die haben alle schon mal bei mir trainiert und gemacht. Und inzwischen bin ich jetzt schon so die nachgerückte Generation, dass mir das jetzt genauso geht, dass ich sage, den kennst du von da, der hat Wertungsrichter gemacht, der Trainer. Und manchmal spreche ich mich auch schon wieder Leute an, sage, weißt du damals noch, ich weiß es schon gar nicht mehr, weil so viele Lehrgänge und so viel Ausbildung waren. Also es macht sehr viel Spaß. Aber ich nehme das auch sehr, sehr ernst. Ich weiß auch um meine Verantwortung und es geht ja auch drum, die Leute von Anfang an auf den richtigen, in Anführungszeichen richtigen Weg zu bringen und sie auch ihnen die Augen zu öffnen und zu gucken, dass sie eben an Informationen kommen, die sie vielleicht sonst nicht kriegen. Und dann kannst du nur hoffen, dass jeder so eben seinen richtigen Werdegang macht.
Ja, also du machst ja überfachlich machst du und beide fachlichen Teile machst du ja auch. Wie versuchst du das denn anzupassen, so über die Jahre, deine Ausbildung?
Also,
du kannst ja nicht von 15 Jahren den gleichen Lehrgang wie jetzt
machen. Also es gibt natürlich Dinge in den Lizenzen, die Trainer C, B Lizenzen, die haben im überfachlichen Bereich Vorgaben, wo du einfach banale Sachen abhandeln musst, Grundlagen, Kommunikation, Konfliktbewältigung oder aktiver, passiver Bewegungsapparat in der Anatomie. Ja. Da gibt es jetzt nichts, was Neues. Ja. Und da muss man natürlich auch gucken, dass man die Information erstmal relativ simpel und reduziert hält. Also da habe ich teilweise Folien, sicherlich, da ändert sich mal vielleicht die Schrift, wenn sie moderner wird und vielleicht das Layout ein bisschen, aber die Inhalte sind relativ gleich. Und dann gibt es aber nebenher in den höheren Lizenzen B und A, da gibt es schon so, dass ich ständig am Sammeln bin, wenn ich irgendwo was lese, was sehe, wird sofort kopiert, in die PowerPoint eingearbeitet und so weiter. Mama wird auch wieder nach 2 Jahren was rausgeschmissen und sagt so, ach, das ist doch nicht mehr relevant. Und so kann ich jetzt schon sagen, dass die letzten 15 Jahre, mache ich das jetzt relativ intensiv, dass ich eben in allen Ausbildungsstufen, in allen Fächern ausgebildet habe und die Folien sich teilweise adaptieren. Manchmal wird verworfen und manches ist schon seit ewiger Zeit dabei und wird auch nicht rausfallen, solange sich die Rahmenrichtlinien nicht ändern. Ja,
also genau, das, was du gesagt hast, anatomische Sachen sind jetzt nicht grundsätzlich veränderungswürdig. Ne? Ja, dann schauen wir mal zu den Lizenzstufen, die du jetzt schon einmal angerissen hast. Ich habe mir von der DOSB-Seite ein kleines Diagramm runtergeladen. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal in deiner Ausbildung gesehen, genau. Ja. dieses Strukturmodell der Lizenzstufen. Genau. Und ich denke, dass wir mal ganz unten erstmal anfangen, dass einfach beim ich würde mal jetzt sagen, dass wir das auf den DTV begrenzen und dann mit dem Trainerassistenten einfach mal anfangen. Das ist so die unterste Lizenzstufe, die man erreichen kann. Ja. Was ist denn so der Trainerassistent eigentlich?
Ja, also ich lasse mich ganz kurz dazu sagen, wenn sich einer genauer drum kümmern will, das Ding heißt DOSB-Qualifizierungssystem. Wenn man das googelt, kriegt man dieses Schaubild. Und wir sind ja als DTV, als Spitzenverband des Tanzsports, dem DOSB untergestellt, so wie alle anderen Sportarten, Leichtathletik, Tennis, Fußball, weiß ich was. Und wir müssen uns alle in unserer Ausbildung an diesem System orientieren. Jetzt sind die Sportarten aber sehr unterschiedlich. Also wenn wir dieses Schema uns anschauen, da gibt es also viel, viel mehr Lizenzstufen, die es bei uns im Tanzsport gar nicht gibt. Ja. Das hat was mit Historie zu tun und auch mit Mitgliederzahlen und eben Ausbildungsstrukturen. Also bei uns ist das unterste der Trainerassistent, Assistentin, und das ist eine sogenannte Vorstufenqualifikation. Da muss man nur 30 Lehreinheiten absolvieren, und das ist eigentlich so angedacht gewesen, dass wenn man Jugendliche so 15, 16, 17 hat, die man irgendwie schon mal so als Hilfstrainer, also als Betreuer mit in Jugendarbeit reinbringen will, dass die da so die wichtigsten Grundlagen lernen, vielleicht so ein bisschen Aufsichtspflicht, wie gehe ich um, wenn jemand sich verletzt, darf ich ein Kind nach Hause schicken, ohne dass die Eltern Bescheid, solche Sachen, das
natürlich.
Muss man erstmal, ja klar. Ja, also das sind ja so Dinge, die muss man erstmal lernen, und das ist also wirklich so, ich sag mal, zwei Wochenenden, wo die quasi in der Trainerausbildung, meistens bei uns im TNW haben wir es so gemacht, dass die da mit dabei waren, aber halt viel weniger machen müssen. Ja. Man muss allerdings dazu sagen, dass das auch nur eine sogenannte Vorstufenqualifikation ist, und deswegen gibt es vom DOSB dafür keine Fördergelder. Das fängt erst ab der Stufe Trainer C an. Mhm.
Ja, also die auf der DTV-Seite, wenn ihr euch das mal durchlesen wollt, da gibt es super viel Material dazu unter dem Lehre-Reiter. Da kann man sich sehr viele Sachen zu durchlesen. Da gibt es nämlich auch die Eingangsvoraussetzungen für eben den Trainerassistenten zum Beispiel. Und die Eingangsvoraussetzung ist Vollendung des 14. Lebensjahres. Also das heißt, es ist wirklich an Jugendliche eben gerichtet, um auch da schon so ein bisschen Vorerfahrung, eben so eine Vorstufe als Trainer einfach, denen zu ermöglichen, dass man denen nicht sagt, okay, jetzt bist du 18 oder was, und jetzt machst du mal eine Trainerausbildung, ne, das vielleicht, das erschlägt das ein bisschen im Anfang, sondern da gibt es eben diese Vorstufe, dass sie da auch diese Trainerassistenten machen dürfen, um dann auch einfach mit in dem Training des Haupttrainers assistieren zu können, wie der Name ja schon sagt, um dann so ein bisschen einfach die Vorerfahrung bekommen zu können. Ne? Genau, das ist also Trainerassistent oder Trainerassistentin, und darüber wäre dann erste Lizenzstufe, nämlich die Trainer C Lizenz, und die kann man ja auch noch unterscheiden in eben Breitensport und Leistungssport. Korrekt. Und das wäre jetzt dann eben nochmal auch interessant zu schauen, wie ist es denn oder was ist denn so der Hauptunterschied für Breiten oder der Hauptunterschied zwischen Breitensport und Leistungssport in dem Sinne für die Trainerlizenz?
Also es hat sich in den letzten Jahren auch sehr stark verändert, und es ist auch ständig dabei, das Lizenzsystem zu überarbeiten. Und früher war es so, die Trainer C Breitensport mussten in Standard Latein einfach ein paar Figuren weniger lernen als die im Leistungssportbereich. Und das war's. Ansonsten war die Lizenz nahezu identisch. Inzwischen ist das komplett anders, weil man gemerkt hat, damit kann man gar nicht, diese Art von Trainer benötigt man gar nicht, sondern so ein Trainer C Breitensport muss viel breiter aufgestellt sein. Und seitdem hat man das in ein sogenanntes Modulsystem geändert, sodass die eine überfachliche Ausbildung machen müssen. Die ist gleich wie bei den Leistungssportlern. Aber sie müssen danach drei Module absolvieren, und das können unterschiedliche Sparten sein. Also es kann Standard oder Latein oder Latein sein. Es kann aber auch Disco Fox, Salsa oder
orientalischer
auch Line Dance, orientalischer Tanz. Genau. Da haben wir inzwischen, glaube ich, ich bin gar nicht sicher, ich glaube so um die 20 verschiedene Module, die man absolvieren kann. Und davon muss man drei absolvieren und eine Lehrprobe machen. Und dann hat man den Breitensportschein. Und damit ist man eben viel breiter aufgestellt, wenn man eben nur im unteren Bereich, im Gesellschaftskreis, Breitensport, Sportbereich, Anfängerbereich arbeiten möchte, während die Leistungssportler dann eben da gibt es inzwischen auch verschiedene Lizenzen in verschiedenen Tanzsparten. Aber bei uns ist natürlich noch ziemlich dieses Trainer C, Leistungssport, Latein und Standard ist schon sehr, sehr etabliert, eben auch historisch gewachsen. Und die sind eben dazu ausgebildet, dass sie eigentlich dann auf dem unteren Niveau Paare zum Leistungssport hinführen oder im unteren Leistungssportbereich unterrichten.
Genau. Diese Trainer C, egal ob Breitensport oder Leistungssport, das ist jetzt nicht nur rein auf Latein und Standard bezogen, sondern es gibt diese Trainer C natürlich auch in den meisten der Fachverbände, die ja dem DTV angehören. Ne? Das sind zum Beispiel nicht nur jetzt Standard Latein, sondern auch Formationen, Jazz, Modern. Dann haben wir noch Rock'n'Roll, Boogie Woogie, Country, Western Dance, der Verband für Guard- und Schautanzsport, karnevalistischer Tanzsport, Twirling, Bundesverband zu Senioren, der TAF, Deutscher Verband für Equality-Tanzsport und die Deutsche Tanzsportjugend. Also das gilt eben für diese ganzen unterschiedlichen Fachverbände. Also was wir jetzt alles quasi sagen, ist nicht nur für Standard und Latein, was wir ja sonst immer nur machen.
Nein, das ist der Bereich, aus dem ich komme. Ich habe auch schon Trainer C bei den Line-Dancern. Ich war damals der erste Ausbildungsgang, den habe ich geführt und da haben die damals noch gar kein Ausbildungssystem gehabt, damals vor, glaube ich, 10 Jahren oder so. Und inzwischen sind die ganzen anderen Tanzsparten natürlich deutlich gewachsen, professioneller geworden, haben eigene Lizenzausbildungssysteme generiert und deswegen die ganzen Sparten, die du gerade aufgezählt hast, die haben inzwischen auch schon Routine und sind auch schon dabei, höhere Lizenzen auszubilden. Aber sowas dauert ja immer erstmal ein paar Jahre. Man muss erstmal einen ersten Lehrgang machen, dann muss man ein Resümee ziehen, dann kommen die nächsten und dann geht's schon, was ist denn jetzt mit denen, die weitermachen wollen? Und da sind die gerade alle mit dabei.
Ja. Trainer C Breitensport Mindestvoraussetzung ist auch wieder 14. Lebensjahr vollendet. Beim Leistungssport müsste man dann schon 16 sein, dass man da auch, ja, die Leistungssportler sind ja dann auch meistens, können ja auch schon ein bisschen älter sein, also Hauptgruppe Master aufwärts, deswegen denke ich mal, dass da eben auch die 16 vollendet sein sollen für den Breitensport. Natürlich auch noch ein Erste-Hilfe-Kurs und wir brauchen ein Vortanzen zu Beginn der Ausbildung. Ne? Das ist selbst für den Breitensport auch noch wichtig. Ne? Das ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht.
Das ist so eine Möglichkeit, dass wir im Vorfeld einmal sichten, was die Teilnehmer denn so können. Und man kann schon einschätzen, ob einer die Vorausgaben mitbringt, die er benötigt und das noch innerhalb der Ausbildungszeit dazulernen kann. Oder ob du auch eventuell mal sagen musst, nee, bei aller Liebe, selbst wenn der oder diejenige jetzt jeden Tag anfängt zu trainieren, in einem Dreivierteljahr oder Jahr ist das Leistungsniveau nicht zu erreichen, was wir möchten.
Ja. Genau, aber ich denke, das Vortanzen ist auch wirklich eine wichtige Sache, dass das vor allen Dingen dann auch natürlich beim Leistungssporttrainer C ist es ja das Gleiche, plus noch das DTSA in Gold zu haben, was ja eigentlich auch dieses Vortanzen das Ähnliche ist im Endeffekt, aber da darf man sich nicht verunsichern lassen, man muss schon DTSA in Gold sind, meine ich, 5 Tänze, 8 Figuren pro Tanz.
Genau.
Das ist auch nicht so wenig, vor allen Dingen in Standard. Da denkt man, normale halbe Rechtsdrehung, Kreise, Linksdrehung, Wischer und von vorne reicht, aber das sind noch nicht genug Figuren. Nein,
man muss da schon einiges tun und es geht eben darum, dass sich eben dann Leute nur überhaupt melden, die eben auch schon eine Vorerfahrung haben. Ja. Es kann also nicht sein, dass einer, der jetzt kommt, wenn der aus einer anderen Sportart kommt, noch nie getanzt hat, ach, das interessiert mich, dann mache ich jetzt einen Trainer C Leistungssport. Ja. Weil dazu ist die Ausbildungszeit zu kurz und man muss einfach eine Vorqualifikation mitbringen und deswegen diese Vorgaben, dieses DTSA richtet sich an unserem gültigen Figurenkatalog und das sind eben gefordert, dass man dann 8 Figuren auf Goldniveau tanzen muss und dann kann man das zu zweit tanzen, das heißt, das ist mal ein bisschen entschärft. Ja. Die können sich also bei Bedarf auch einen besseren Partner oder Partnerin mitbringen, der sie durchs Programm schleift.
Aber festhalten.
Auch da sieht man ja, ob einer schon mal einen Cha-Cha-Grundschritt in eine Alemana getanzt hat oder ob er von gar nichts eine Ahnung hat.
Ja.
Und das ist eben so, wie gesagt, dass erstmal die Sichtung und später, wenn es dann in die Ausbildung geht, müssen sie natürlich am Ende auch alleine tanzen und da müssen dann auch die Herren- und Damenschritte können.
Ganz
und
wichtig.
Das ist natürlich dann schon noch eine andere Hausnummer.
Ganz wichtig und auch gar nicht so einfach, die Damenschritte alleine als Herr zu tanzen. Ne? Also das ist dann, da muss man trainieren für. Ne? Das kenne ich auf jeden Fall auch aus Erfahrung. auf jeden Fall auch, was wichtig ist, so was hier noch steht, dass die Bewerber für den Leistungssport mindestens B-Klasse in der jeweiligen Disziplin oder als Professionals getanzt haben müssten. Ne? Also das heißt, wenn ihr eine B-Klasse schon getanzt habt und 16 seid, dann dürftet ihr das machen. Es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, das relativ früh den Trainer 10 Mal anzugehen. Das genau. hätte ich eigentlich auch früher machen müssen. Ich habe es auch relativ spät erst angefangen, weil ich gedacht habe, ich bin in der S-Klasse und ich bin Semifinal Deutsche Meisterschaft und ich bin so gut, ich brauche keinen Trainer C. Und dann habe ich Trainer C gemacht, habe gedacht, ich kann wieder von vorne anfangen. Genau. Gut, dass ich mir die letzten 10 Jahre, ne, war eigentlich umsonst alles, aber gut. Naja, also das ist wirklich eine, vor allen Dingen, es war eigentlich auch ein Standard, in beiden so ein Augenöffnen, wenn man die Bücher zum ersten Mal aufschlägt, dass es doch alles viel einfacher ist, als man sich das immer vorstellt oder es das alles einfacher macht, als man es vorher immer irgendwie aus Eigenwissen versucht hat herzustellen. Das hat immer sehr, sehr viel geholfen, die ganzen Ausbildungen, um das Tanzen ökonomischer zu machen, so ungefähr. Ne?
Das ist richtig, kann ich auch bestätigen. Also die Erfahrung sagt, dass auch die S-Klassentänzer, die dann irgendwann eine Trainer-C-Lizenz anfangen, dann spätestens nach dem ersten, zweiten Wochenende sagen, boah, warum wissen wir das eigentlich alles gar nicht? Ja, wenn wir das mal früher gewusst hätten, dann könnten wir ja ganz anders trainieren, weil man einfach dann halt Schemata erklärt bekommt und dann eben Regeln an der Hand hat, von denen man wieder die anderen Sachen ableiten kann. Ja. Und der normale Werdegang ist, du kriegst halt von dem Trainer eine Choreografie und kriegst dann immer Tipps, wie du die Figur besser machen kannst und da was besser machen kannst, aber es ist ja keine logische Struktur dahinter. Ja. Und wenn man diese Strukturen irgendwann gelernt hat, dann kann man die sogar eventuell absichtlich missachten. Aber dann steckt ein Schema dahinter, um da was Neues draus zu machen. Das wäre das Ziel, was wir eigentlich haben. Wir wollen ja nicht alles nur beschneiden und klein halten. Aber ich brauche halt eine Struktur. Und wenn ich die dann verstanden habe, dann kann ich die auch aufbrechen. Ja. Und dann ist es natürlich viel effektiver. Man kann im Paar viel besser miteinander kommunizieren. Wenn einer sagt, du drehst da hinten ein Achtel zu wenig oder ich möchte gern bis schräg zur Wand. Ja, ich dachte immer, das geht dahin. Das sind so diese typischen Sachen, wo die Paare häufig Missverständnisse haben, weil jeder ein anderes Bild im Kopf hat. Ja. Und wenn man eben dann qualifizierter miteinander sprechen kann, dann kommt auch viel schneller voran.
Ja, genau. Also ich kann es nur jedem wirklich ans Herz legen, mindestens eine Trainer C zu machen, um einfach so ein bisschen das Grundverständnis von grundlegenden Bewegungsschemata zu lernen und dadurch alles einfacher zu machen. Ne? Es tut weniger weh auf jeden Fall.
Vielleicht noch ganz kurz, warum Trainer B-Vorgabe? Damit wir eben Leute haben, die eben auch schon mal Samba-Grundlagen gelernt haben und eben auch Paso Doble sich vielleicht schon mal damit beschäftigt haben. Weil die Tänze sind halt auch mit drin.
Stimmt,
und wenn du eben nur D-Klasse getanzt, nur in Anführungszeichen getanzt hast, hast du die Vorfahren nicht und dann ist es wieder zu anspruchsvoll, zu wenig Zeit, sich damit zu beschäftigen.
Genau, denn Paso Doble gehört dazu und das sollte Paso Doble Trainer C ist auch was ganz Wildes. Also Trainer C, Paso Doble, das waren so, wenn man dann die ganzen komischen Figuren machen muss, die man von der man noch nie vorher gehört hat. Mhm. Aber das war im Trainer B dann, glaube ich, bei dir.
Da gibt es noch ein paar lustige Sachen.
Die Farrell
und Fregolina, genau.
Also wenn man nach 30 Schritten immer noch keine Lust hat, die Figur aufzuhören, und man noch weiterschreibt, man sagt, ach, das waren noch nicht genug Schritte. Genau. Ich glaube, da müssen noch ein paar.
Genau. Ich habe vor kurzem hat der Martin Schutz einen Lehrgang über Paso Doble Figurenkatalog gemacht. Und da bin ich von Paaren, die da mitgemacht haben, angesprochen, wir haben da drei Figuren gelernt, die habe ich noch gar nie gesehen, die kennen wir gar nicht. Das sind halt die von den Schwierigen, die wir dann meistens nicht mehr machen, weil ihr vorher schon alle aufgestiegen seid.
Ja, genau.
Ja, das ist das Problem.
Ja, das ist, Aber ich habe die zum Beispiel, die Farol habe ich mit der Fregolina, habe ich meinen Solos gegeben, weil der Mann macht ja nichts.
Also, er macht dramatische Shapes.
Genau, er macht dramatische Shapes, deswegen ist es egal, ob er da steht oder nicht. Ne? Deswegen kann man die als Dame, dann kann man schön die Kurve abkürzen, weil da steht kein Mann.
Genau.
Und die mögen die Figur, weil das war was Interessantes
richtig,
ist.
Richtig, ne?
Also das,
wenn der Mann nicht stört.
Genau, das stört er ausnahmsweise immer nicht. So, dann sind wir Trainer C, haben wir fertig, Breitensport, Leistungssport. Jetzt gehen wir zur nächsten Stufe. Und da gibt es dann den Trainer B.
Genau.
Auch wieder Leistungssport und Breitensport. Ja. Da wüsste ich jetzt gar nicht, ob wir den in Standard Latein bieten wir den nicht an.
Nein, das war also ein Trainer B, Breitensport haben wir im Moment nicht. Das war unter Birgit von Dake angedacht. Und inzwischen haben wir aber ja schon die nächste und übernächste Lehrwartin jetzt. Mhm. Die neue Lehrwartin, die Petra Drees, die ist, glaube ich, gerade unter Hochdruck dabei, sich in dieses Riesengebiet einzuarbeiten. Die Frau tut mir gerade ein bisschen leid, weil das ist so viel, das kann man gar nicht bewältigen. Und ich kriege also mit, dass sie unter Hochdruck dran arbeitet. Und das war also schon unter Birgit von Dake angedacht, ist aber dann nicht gereift. Was wir aber nebenher parallel hatten, ist der Übungsleiter
Die Prävention. Und was ist denn jetzt der Übungsleiter, wenn wir schon Trainer Breitensport, Trainer Leistungssport haben?
Ja, also das ist auch wieder so eine Sache, das ist historisch gewachsen. Als ich damals in den Ardennen meinen Trainer C-Lizenz gemacht habe, da hieß das noch Übungsleiter C. Und dann habt ein Dreivierteljahr später gab es eine Reform im damals noch DSB, da war es noch nicht DOSB. Und auf einmal war ich Trainer C Leistungssport, weil wir anscheinend damals schon mehr LEs abgeleistet hatten, als nötig war. Und da gibt es also inzwischen im Fußball auch eine Übungsleiterschiene und eine Trainerschiene. Gibt sogar einen Übungsleiter A, also sowas kennen wir gar nicht. Und eben in dieser Schiene ist jetzt dieser Übungsleiter B Prävention etabliert worden, wo es eben mehr um etwas gesundheitsfördernde Aspekte geht, also nicht leistungssportorientiert. Ja. Und den haben wir im DTV und in anderen Verbänden, ich glaube, inzwischen dreimal ausgebildet. In den letzten so alle 2-3 Jahre mal, das ist auch noch relativ frisch.
Ja, genau, also den gibt es auch wirklich nur DTV-Standardlateien, wie es hier zumindest steht, Sport in der Prävention. Und den Trainer B Breitensport, das ist dann wirklich auch nur... Genau, den gibt es nicht, aber diese anderen Trainer-B-Lizenzen sind dann eigentlich nur dafür da, um Wissen zu intensivieren.
Ja. Also es war angedacht, also es könnte jetzt sein, dass wenn wir also Trainer C Breitensport haben, die ja bisher diese 3 Module machen mussten, und wenn die vielleicht dann nochmal weitere 3 Module machen und vielleicht nochmal eine überfachliche Fortbildung, dass man dann sagt, die sind Trainer B. Einfach, dass sie eine höhere Qualifikation haben.
Den Trainer B Breitensport gibt's im Twirling.
Ja.
Der hat, den gibt es da. Ansonsten sind wir alle ganz normal Leistungssporttrainer B dann. Der, was ich jetzt auch irgendwie gar nicht so im Gefühl hatte, ist, dass der Trainer B viel weniger LEs hat als der Trainer C.
Ja.
Also ich hatte vom Gefühl her, dass das gleich viele Figuren waren.
Das ist richtig, ja.
Aber dass es einfach kürzer ist.
Genau, ja, so. Das geht darum, dass am Anfang bei den Trainern C ja erstmal man lernen muss, wie diese Bücher geschrieben sind. Und wie
Charts
die,
lesen.
Genau, die Charts lernen, genau. Und auch die grundlegenden Regeln, Innenkreis, Außenkreis, Heben, Senken, weiß ich was, Drehgrade und so weiter. Und das hat ja ein Trainer C dann bereits. Und wenn du dann
Trainer
eben,
B.
Trainer C.
Achso,
wenn du dann die Trainer B kriegst, die entscheiden sich ja bewusst dafür. Yeah. Die sagen, ich habe noch nicht genug, ich brauche noch mehr davon. Und dann kannst du mit denen direkt am ersten Tag, gehst du hin und sagst, okay, nochmal kurz die Grundregeln, Innenkreis, Außenkreis, heben, senken, neigen, bla bla bla. Und wir hätten jetzt eine Figur, da ist es anders.
Ja.
Weil das ist eigentlich das, was beim Trainer B dann kommt, zu den vorherigen Figuren, die sich alle an den ersten grundlegenden Schemata orientieren, kommen jetzt lauter Figuren, die was anders machen. Ja,
die komisch sind.
Genau. Da ist dann die Fußarbeit komisch, auf einmal drehen beide zur gleichen Zeit gleich viel oder solche Sachen, oder sie machen nicht beide dasselbe zur gleichen Zeit, also solche Dinge eben. Und du kannst aber mit den Leuten, die dann erstmal ja ihre Prüfung schon bestanden haben, das kennen. Berufserfahrung haben, sie müssen ja dann 2 Jahre bereits als Trainer gearbeitet haben, und da kannst du vom ersten Tag direkt einsteigen und sagen, pass auf, da ist so, 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 das dreht anders, merken, aufschreiben, Fußarbeit komisch.
Ja.
Und da kann man natürlich in viel schnellere Geschwindigkeit vorangehen.
Ja, genau. Also Trainer B ist auf jeden Fall ein anderes Level auch vom Ausbilder gefordert, kann ich sagen. Da weiß ich nur auch noch, als wir Samba, glaube ich, gemacht haben, da haben wir deine tolle Übungsfolge trainiert in Samba, und dann wurde nach 20 Sekunden die Musik ausgemacht und dann wurden wir erstmal alle angeschnauzt, warum wir denn hier so lapidar die Füße schlabbern lassen und keinen richtigen Samba-Bounce tanzen.
Genau.
Und da haben leider, und da waren sehr, sagen wir mal, nicht untalentierte Tänzer in dieser Ausbildungsgruppe.
Nein.
Das waren schon ein paar Leute dabei. Er war auch Weltmeisterin, war dabei, und ne, also das waren schon ein paar Leute, und dann haben wir uns alle so angeschaut. angeguckt und haben gedacht, okay, Trainer B ist anders als klar. Trainer C. Ne? Da wird schon ein bisschen mehr gefordert.
Natürlich, wir erwarten natürlich dann auch in der Prüfung, dass die Qualität des Tanzens deutlich besser ist. Ja. Und es ist halt einfach so, Tanzen ist eine sehr stark optische Sportart und es geht nichts über eine richtige Demonstration.
Ja.
Und das kann jeder Trainer, der schon Erfahrung gesammelt hat, wenn seine Schüler irgendwie komisch tanzen, dann würde ich mich mal selber im Spiegel anschauen.
Ja,
das liegt dann an meiner Demonstration.
Das sagst du auch
immer. Vor allem, wenn man mit Kindern arbeitet, die machen eins zu eins sofort, das nach, was man vormacht. Ja. Und wenn das dann komisch aussieht, dann müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen üben.
Ja, ja, genau. Immer schön Füße abheben im Jive und dann sind plötzlich alle Knie immer oben, weil ich das einmal vorgemacht habe.
Genau.
Ja, das ist, also der Trainer B ist auf jeden Fall dann ja deutlich, deutlich anspruchsvoller, aber trotzdem, wenn man den Trainer B ja eigentlich gemacht hat, ist man ja schon so im Besitz des Wissens, was diese ganzen oder beide Bücher mal Laird und Moore doch schon komplett geschrieben haben, ist dann das ganze Buch einmal. Genau. Ne?
Das ist einmal, kann sagen, dass man dann beide Technikbücher, die wir in der Ausbildung verwenden, dann eigentlich komplett können sollte.
Sollte. Genau, für die Voraussetzung, man müsste 18 oder das 18. Lebensjahr vollendet haben, dann haben wir natürlich auch wieder ein Vortanzen beginnen und ein Vortanzen bei der Prüfung. Ich denke, da ist ja auch wichtig, dass man dann sieht, dass es irgendwie anders ist als beim Vortanzen am Anfang.
Genau, natürlich. Also wie gesagt, das sind ja die Vorgaben dann auch ein bisschen anspruchsvoller in allem und dann muss die Demonstration auch wirklich 1A sein, wo ich dann nicht sage, naja gut, der Bounce war nicht so ganz astrein, können wir trotzdem mal irgendwie durchkommen lassen, das geht dann natürlich nicht mehr, sondern wir müssen dann auf ein höheres Level gehen und wie gesagt, die Figuren sind auch komplizierter, die sind auch teilweise schneller und schwieriger und auch alleine zu tanzen überhaupt gar nicht wirklich einfacher.
Ja. Miami Special aus dem WDSF-Buch.
Ne? Genau, richtig.
Kann man da nur mal sagen, ne? In der Ausgabe, die wir hatten. Die kann
das
man ja mal gerne.
Insider.
Kann man gerne mal probieren, ob die geht. Ja. nee, aber das, was ich auch gut finde in der Trainer B dann in der Prüfung, das Figuren schreiben, das das ist ja auch relativ neu.
Das ist dann das erste Mal dabei.
Dass man da dann auch einmal eine Folge, eine Basic-Folge noch sehen muss und dann das aufschreiben muss, was man da sieht mit Takten und allem. Und das ist auch schon nicht so ohne, denn da kann man, also wir konnten ja selber ein bisschen üben dann, ne, was sollte das sein und so. Aber das ist trotzdem, Das schärft auf jeden Fall das Verständnis, das Auge dafür, was das überhaupt sein sollte.
Das ist natürlich heutzutage, wo jeder sein Handy in der Tasche hat, einfacher.
Ja.
Da hältst du einmal drauf und hast das Ding gespeichert. Aber früher war das eben nicht so der Fall. Es gibt eben manchmal auch, gerade in der Privatschule so, da bringt mir das nichts. Ich muss ja direkt das Paar beobachten, erkennen, was soll das denn sein? Hat das einen Namen? Gibt es das schon oder ist das neu? Und wenn ich diese Schemata nicht habe und die nicht erkennen kann, dann kann ich auch das Paar nicht schnell genug mit den richtigen Informationen korrigieren.
Genau.
Und deswegen ist dieses Erkennen von Bewegung und Einordnen, Figurennamen erkennen, Rhythmen erkennen oder wissen, dieser Rhythmus, den gibt es so nicht. Das müsste ganz anders sein.
Ja.
Und deswegen ist das ein Prüfungsabschnitt, der schon nicht unwichtig ist.
Ja, der ist ja auch dazugekommen im Hinblick auf den Trainer A dann, dass man es da schon mal übt mit einfacheren Figuren. Denn da ist es dann ja ein bisschen komplizierter.
Da wird das dann natürlich, also im Trainer A haben wir dann zwei Abschnitte, da kriegen die einmal einen Zettel in die Hand, da steht oben drauf Samba und dann steht da Schritte 1 bis 6 Promenaden ran an der rechten Hand, danach tanzen sie diese Figurschritte 4 bis 6, danach gehen wir in einen Spin in einem alternativen Timing und so weiter und dann haben die 10 Minuten Zeit, den Zettel zu lesen und müssen den anschließend zu einer langsamen Musik als Mann und Dame korrekt tanzen. Ja. Das ist dann die eine und der andere ist dann derselbe Abschnitt wie beim B, dass die aber auch eine anspruchsvollere Choreografie mit viel mehr Positionswechsel, Rhythmusvariation und eben auch 2 Schritte davon, 3 davon, ein extra so, ein auslassen.
Was ja beim Trainer B nicht der Fall
genau,
ist.
Genau, da gibt's nur die abgesprochenen Figuren aus dem Buch komplett aneinander gereiht. Das ist schon schwierig genug und das ist beim Trainer A dann schon signifikant schwieriger, aber auch das muss der nachher Profi können, wenn er seinen Job ordentlich machen will.
Aber das ist auch gut, dass man das wenigstens einmal vorher geübt hat. So in der Situation, der Prüfungssituation. Man kann das zu Hause so oft üben, wie man will, aber die Prüfungssituation ist ja dann doch immer mal anders. Ja. Und ja, dann haben wir jetzt Trainer A schon angerissen. Dann gehen wir auf den Trainer A. Die sagen wir mal, die zweithöchste Lizenz, eigentlich die höchste Lizenz, die es im DTV zu verleihen gibt, im DTV, ja, der Diplom wird ja nicht direkt vom DTV verliehen. Was ist denn dann der Trainer A?
Also Trainer A ist dann praktisch am Ende der Freifahrtschein für alles. Man muss dazu sagen, dass die Trainer C und B noch laut Aufgabenfeldbeschreibung eine Einschränkung haben, dass sie nicht alles machen dürfen, sondern sie dürfen eben nur innerhalb der Vereine, in denen sie Trainer sind, auch da, ich sag mal, Sachen wie Workshops und weitere Aktivitäten planen. Sie dürfen also, wie es so schön heißt, nicht vereinsübergreifend werben. Und der Trainer A, damit haben sie dann den Freifahrtschein und dürfen eben auch Ausschreiben machen, heutzutage per Social Media, ich mache einen Workshop, Passerdobel, wer möchte kommen, alle Paare können eingeladen werden und so weiter. Und das ist das, was die vorherigen Lizenzen nicht dürfen. Also die dürfen immer nur innerhalb der Vereine, in denen sie tätig sind, werben. Sie dürfen auch Partnerschaften machen, wenn sie in mehreren Vereinen, Clubs sind, aber sie dürfen das nicht generell ausschreiben. Da gibt es dann also immer wieder mal Ärger, wo die Paare dann mal eine kleine Verwarnung kriegen. Und wenn ich eine A-Lizenz habe, darf ich das eben machen. Und die zweite Komponente ist, dass nur ein Trainer A auch fachspezifisch ausbilden darf, sei es jetzt innerhalb einer Neuausbildung, also einen Wertungsrichterschein oder einen Trainerschein ausbilden oder auch bei Lizenzerhaltsschulung. Also dürfen nur Referenten mit gültiger A-Lizenz fachlich eingesetzt werden.
Genau. Das heißt also, dass alle, die jetzt zum Beispiel beim Kombilehrgang da waren, als Trainer, die dort eingesetzt wurden, zum Beispiel Oliver Reder hat ja auch Standard referiert, das heißt Oliver Reder hat eine A-Lizenz und dementsprechend alle Trainer, die ihr seht, die irgendwelche Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung machen, die sind alle Trainer A. Da ist die Ausnahme, der überfachliche Teil einer solchen Fortbildung, Weiterbildung, Neuausbildung, der müsste nicht von einem Trainer A gemacht werden.
Da gibt es Sonderregelungen für Überfachliche, das heißt der entsprechende Lehrwart, Lehrwartin muss dann Kompetenzen anerkennen und kann dann sagen, für Medizin kann ich mir auch einen Arzt holen, da brauche ich keinen mit einer Trainerlizenz oder so. Oder wenn es um Psychologie geht und solche Sachen, da kann man auch andere Spezialisten, Experten nehmen. Und wir haben noch eine Ausnahme bei ausländischen Referenten, auch da gibt es eine Sonderregelung. Ja.
Wir haben in Bad Kissing auch mal eine Einheit, eine überfachliche Einheit gemacht. Das war vor 5, 6 Jahren, als das PD-Turnier noch da war. Da waren wir auch noch Professionals und haben da über Tone Me Up, die Bänder von Jürgen Neudeck und Holger Nietzsche, eine bei den Trainer C Leistungssport war das, glaube ich, haben wir da eine überfachliche Einheit oder zwei überfachliche Einheiten zugemacht. Deswegen weiß ich, dass man nicht Trainer A sein muss, weil ich da noch kein Trainer war und jetzt auch noch nicht ganz bin. Aber das sind so die Trainerlizenzen, die es eben auch in den anderen Verbänden oder Fachverbänden gibt. Das heißt auch im Rock'n'Roll Boogie Woogie Verband, im Twirling Verband und im habe ich mir noch hier rausgeschrieben, welcher war das denn? Der Verband für Garde- und Schautanensport, da gibt es eben auch die Trainer A. Und im Leistungssport und im Breitensport gibt es auch noch im Twirling den Breitensporttrainer. Also das ist da auch noch interessant. Ja, und dann kommen wir eigentlich zu der höchsten Lizenzstufe, die wir haben. Das ist die vierte Lizenzstufe und die kann man nicht mehr im DTV sozusagen machen, sondern da muss man an die Trainerakademie gehen in Köln, ne? Das ist an der Sporthochschule gegenüber von der Spoho ist das quasi auf der anderen Straßenseite. Genau, ne? Schön da über die Straßenbahn drüber und dann ist es da. Nämlich das ist der Diplomtrainer.
Korrekt.
Was ist denn jetzt noch, was kann man denn jetzt noch lernen, dass man oder was lernt man denn da?
Ja, also da lernt man, also diese Lizenz ist ursprünglich ausgeschrieben für Leute, die selber eine Leistungssportkarriere hinter sich haben, die international gewisse Erfolge hatten und ihre Trainer-A-Lizenz besitzen. Das heißt, die sind eigentlich schon eine Stufe weiter. Die sind selber mit ihrem Ding, mit dem Leistungssport durch und arbeiten dann als Trainer. Es ist ein Unterschied, wenn ich als Trainer CB selber noch tanze und unterrichte nebenher, in Anführungszeichen so ein bisschen, oder ich entscheide mich, das hauptberuflich zu machen. Und da gibt es also, wie gesagt, diesen Diplomtrainer. Und das sind natürlich schon ganz andere Leute von vornherein dabei. Ich war jetzt gerade am Donnerstag, Freitag an der Trainerakademie zum so einen Koordinatorentreffen, weil wir haben jetzt seit langen Jahren wieder mal einen Referenten, den Thorsten Schröder, der gerade den Diplom-Trainer-Lehrgang jetzt startet. Der hat letzten Monat angefangen.
Viele Grüße, Thorsten.
Genau, und das dauert jetzt, ich glaube, 2,5 Jahre. Bin jetzt gar nicht informiert, oder 3 Jahre sogar, wo die also ganz viele, die müssen, ich habe es gar nicht im Kopf, 2.500 LEs ableisten.
Ja, achso, nee, ich hatte
das. Und hast du es parat?
Ich habe es gar nicht.
Ich glaube, ich habe 1.300
gelesen. 1.300 kann auch sein.
Aber das und ist davon, schon,
das ist schon eine ganze Menge, also das ist
heftig. Also der Trainer A sind 90.
Genau, genau.
Und der Diplomtrainer ist dann quasi so ein kleines Halb-Teilzeit-Studium, kann man sagen, ja, wo die zwischendrin also immer wieder Online-Meetings haben, Aufgaben bekommen, Seminare ableisten müssen, Praktika machen müssen und dann gibt's immer wieder so ein paar Tage, wo die in Präsenzstudienzeit da sein müssen und das ist auch gut so. Ich sage, ich war jetzt am Donnerstag, Freitag da und habe jetzt die Koordinatoren getroffen, das heißt, ich bin jetzt der Koordinator von Thorsten und bin quasi das Sprachrohr zwischen der Trainerakademie und dem Auszubildenden und muss dann auch im Fachbereich, da er hat also dann auch Aufgaben, da muss er, ich weiß auch nicht, 120 LEs im Tanzsportbereich ableisten, mhm, und das muss ich dann kontrollieren, benoten und er muss am Schluss auch eine Examensarbeit schreiben, die ich dann auch mit benoten muss. Und das ist also schon interessant, da waren wir mit Leuten, waren 25 Leute aus 25 Sportarten, über die Hälfte waren Bundestrainer, die schon Olympioniken begleitet haben, einige wenige waren schon seit 25 Jahren dabei, aus dem Skisport, aus dem Boxen, dann hatten wir Kanuten, Eistanzen, Leichtathleten, Geräteturnen, also alles mögliche war da, das ist schon eine ganz tolle Klientel, mit den Leuten überhaupt mal zusammenzukommen.
Ja.
Und
also viele olympische Sportarten
auch. Ja, ja. Also das sind wir als Tanzsport, sind wir noch, glaube ich.
Direkt rausgeflogen.
Und dann sind wieder. Wir schon wieder rausgeflogen.
Schon vor den Olympischen Spielen sind wir schon wieder rausgeflogen.
Und das ist also so, wenn ich dann sehe, was die da auffahren und auch was die, da geht es um ganz andere Fördergelder.
Ja.
Also das ist, also schlackerst du echt mit den Ohren.
Ja.
Da sind wir ja, und dann sitze ich da, so das kleine unbeugsame Dorf und ich bin der Tanzsport. Das ist also schon ein bisschen.
Ja.
Ich bin teilweise überfordert, wenn die miteinander kommunizieren, weil die in Abkürzungen reden über Inhalte, die ich überhaupt noch nie gehört habe.
Ja.
Und ich war schon vor 8 Jahren war ich mal in der Führungsakademie, die gehört auch mit dazu. Und da ging es dann um den europäischen deutschen Qualifikationsrahmen, dass man inzwischen in der EU also festgelegt hat, dass ein Trainer B in Deutschland, in Frankreich vielleicht einem Trainer A gleichgestellt ist. Oder wenn einer ein Abitur gemacht hat, dass er dann im anderen Land die und jene Erkennungsgrade bekommt, sodass man eben Sachen anerkennen kann. Und da war das schon so, da kommt dann der Fußballverband, der Tennisverband und die kommen alle schon mit 2 Rechtsanwälten links und rechts im Schlepptau rein und dann noch 3, 4 noch ein Schreiberling und sonst was und ich bin dann der Tanzsport so. Also
Hallo.
Das ist schon ein bisschen, ja. Und das war jetzt also, wie gesagt, die 2 Tage auch wieder zu erkennen. Also ich bin dann also froh, dass ich dabei sein darf und wenn ich den Gesprächen noch folgen kann.
Ja.
Also manchmal bin ich echt abgehängt dann. Ja, sind wir jetzt vom Thema abgekommen.
Naja, aber
nur geringfügig.
So geringfügig. Was ist, also der Diplomtrainer ist ja in allen Sportarten die höchste Lizenzstufe.
Richtig,
da ist es jetzt dann wirklich egal, aus welcher Sportart man kommt.
Ja.
Aber man ist dann da eben mit allen anderen möglichen Sportarten zusammen.
Ja.
Aber man hat auch manchmal, was du ja gesagt hast, Präsenz zusammen.
Genau.
Aber was wird denn da vor allen Dingen
gemacht? Das ist alles überfachlich. Da geht's um Teambildung, da geht es um natürlich neueste wissenschaftliche Erkenntnisse über, weiß ich was, anaerobe Schwelle, solche Sachen, also Extremen, wo natürlich dann die Leichtathleten wieder viel mehr hinterher sind als wir Tänzer, wo es mehr um Koordination geht, aber es ist ja interessant, also man kriegt neueste wissenschaftliche Ergebnisse, alles was im medizinischen Bereich, es geht um Psychologie, es geht um Betreuung, Athletenstruktur, über Fördermaßnahmen, auch was, wie funktioniert eine Teilnahme an Olympia, was kann ich erwarten, was kriege ich finanziert, was darf ich, was muss ich, was kann ich. Also das ist ein sehr mannigfaltiger Bereich über alle Gebiete, also man kann sagen überfachlich, aber ja, auch so, dass es für alle Sportarten von Interesse ist. Man muss jetzt noch genauer zu sagen, wir haben gerade gesagt, diese olympischen Sportarten kriegen ja ganz andere Fördergelder und haben natürlich auch ganz andere Vorgaben. Also in den meisten Sportarten, muss ich sagen meisten, ist es so, da darfst du gar kein Bundestrainer werden, wenn du kein Diplomtrainer bist. Also im Fußball ist das inzwischen so, das haben wir ja auch schon erlebt die letzten Jahre, dass wenn da einer ganz nach oben wollte, zweite Bundesliga, erste Bundesliga, müssen die erstmal einen Diplomtrainer scheinen, also dürfen die gar nicht auf dem Platz.
Mal eben.
Und das ist bei uns natürlich schon wieder ganz anders. Ja, also da gibt es ganz andere Vorgaben. Es gibt sogar in manchen Sportarten, habe ich jetzt gehört, dass die, wenn du Landestrainer werden willst, musst du schon einen Diplomtrainerschein haben. Und das ist also aus meiner Sicht als Diplom-Sportlehrer, muss ich sagen, es ist halt so, bei uns im Tanzen ist es alles immer so, wenn einer mal gut getanzt hat, dann ist er anscheinend auch ein guter Trainer.
Ja.
Und das kann sein, muss aber auch gar nicht sein.
Leider aus Erfahrung ist das leider gar nicht der Fall.
Da würde ich mir schon auch wünschen, dass viele Kolleginnen und Kollegen sich deutlich weiterbilden würden. Wir tun schon eine ganze Menge, so ist nicht, aber letzten Endes ist es jedem selber überlassen, ob er das von sich aus will oder nicht. Und es gibt schon, ich ärgere mich schon manchmal, wenn ich Unterricht von hochqualifizierten, Anführungszeichen, Kollegen habe, die einfach anatomische Falschaussagen machen, wo sie sagt, nein, das Kniegelenk funktioniert nicht und dieser Muskel macht genau das Gegenteil von dem, was du mir gerade weismachen möchtest.
Man kann das Knie nicht rotieren.
Nein, wir drehen das Knie nicht im Kreis, genau. Also solche Sachen. Und das hat auch seine Berechtigung, wenn du solche Athleten hast, da kannst du dir nicht leisten, an denen rum zu experimentieren, sondern man sollte schon vorher wissen, wovon man spricht. Und das ist also da, deswegen bin ich da schon beeindruckt von diesem System und dieses Studium ist schon ein tolles Studium.
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also du wolltest jetzt eigentlich sagen, dass wenn die da zusammenkommen und über aerob und anaerob reden, dass es keine gute Idee ist, 20 Finals am Tag vor der Weltmeisterschaft
nicht
zu kloppen.
Nicht unbedingt, das könnte man schlauer generieren, ja.
Und McDonald's danach ist auch keine gute
auch
Idee.
Nicht unbedingt.
Was ist das denn? Da habe ich meine ganze Jugend habe ich ja falsch gemacht.
Das Problem ist dann, wenn es nichts anderes mehr gibt, außer McDonald's, wenn du abends aus der Halle kommst.
Ja, das stimmt leider.
Genau. Ne?
Ja,
da würde man heutzutage also ganz anders vorgehen. Also gerade Ernährungslehre, Ernährungswissenschaft und also ganze Athletiktrainer. Ich habe jetzt ein Buch gekauft, ist neu rausgekommen, Athletiktraining. Ein dicker Schmöker, wiegt glaube ich 2 Kilo. super tolle Sachen drin. Ich habe nur mal kurz durchgeblättert. Das haben sie nämlich da angeboten. Tolles Ding. Also musst nur aufmachen, guckst rein, finde ich schon toll.
Also über Athletiktraining?
Im ganzen Körper, in allen Bereichen. Von Koordination über Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, über Übungen, Kräftigungsgymnastik, Dehnungsgymnastik, aber neueste Erkenntnisse, also ich beschäftige mich auch seit Jahren damit, aber du schlägst das Ding auf und denkst so, oh, top aktueller Stand, super dargestellt, tolle Instruktionen und so weiter, also wirklich super.
Ja.
Und solche Sachen lernt man da. Du kommst halt auch da mit Koryphäen zusammen, da kriegst du halt nach einer Unterrichtseinheit Psychologie über einen Top-Psychologen, der seit 20 Jahren die Schwimmer psychologisch betreut oder so. Und das sind natürlich also Experten in ihrem Bereich, das kannst du dir ja sonst gar nicht von Lizenz halt leisten, solche Leute kommen zu lassen.
Klar.
Und also das ist schon eine tolle Gelegenheit, was zu lernen.
Also da kann man eben auch dann viel mitnehmen von den anderen Sportarten, die dann da auftauchen. Ja, das ist, ich denke mal, auch durch die natürlich durch die Breite, die die Sportarten haben, ne, wenn da mehr Geld ist, sind da mehr Leute drin, ne, das ist halt einfach...
Man muss natürlich auch sagen, die sind fast alle hauptberuflich angestellt.
Ja.
Das ist jetzt wiederum, wenn du bei uns siehst, egal ob es im Landesverband oder im DTV ist, die Leute machen das ja alle ehrenamtlich und da ist ja manchmal so... die zahlen ja alle mit Privatvermögen dazu, dass sie ihren Job noch ausüben können dürfen.
Genau.
Das finde ich auch nicht in Ordnung, aber wir haben diese Gelder nicht.
Ja.
Ja, also ich bin jetzt gerade am Freitag, habe ich dann gesagt, ich bin für den Tanzsport da und das sagte eine neben mir vom Turnen, ja, und wer bezahlt dich dafür? Sagt, ich krieg da nichts für. Wie?
Ja.
Also weil die kriegen alle das bezahlt, weil die hauptamtlich in ihren Verbänden angestellt sind.
Ja, ja, wir haben, es gibt ja sehr wenige, die nur bei uns im Tanzsport quasi wirklich angestellt sind. Und das sind ja eigentlich die Geschäftsstellen.
Geschäftsstelle, genau.
Ansonsten ist es ja vom, selbst Tim, Dr. Tim Rausch ist, macht es ja nur ehrenamtlich. Genau. Das ist ja der Präsident des Tanzsportverbandes. Das war ja auch schon immer so.
Ja, ja.
Und das geht natürlich bis in die Vereine runter. Ja. Ne? Es ist natürlich, wenn man jetzt an einem zum Beispiel die Tanzsportabteilung von großen Leichtathletik Vereinen, da sind die Präsidenten natürlich, wenn das so ein VfR Bochum, das ist ja ein Riesenverein, der ist natürlich nicht ehrenamtlich, aber der Vorsitzende der Tanzsportabteilung, der macht das natürlich ehrenamtlich.
Ne? Die haben dann schon wieder mehrere Bundestrainer für die Erwachsenen, für die Jugendlichen und für die verschiedenen Disziplinen.
Ja.
Ja, das ist bei uns ja gar nicht denkbar.
Nee.
Und man muss sagen, egal welches Amt du heute machst, sei es ein Sportwart oder ein Präsidialamt oder Lehrwart, das ist ja ein Fulltime-Job von morgens bis abends. Das kann sich ja eine normale Person eigentlich gar nicht leisten.
Ja.
Also du, wenn du einen normalen Job hast, dann kannst du das gar nicht mehr generieren. Dann müsste man sich auf Dauer mal überlegen, ob man das nicht irgendwie ändert.
Ja.
Weil das ist einfach so viel und so groß, dass das von normal sterblichen Personen nicht geleistet werden kann.
Kasse vor allen Dingen. Mhm. Also Kasse ist so das, wo ich denke, also da auch diese Verantwortung, die Leute da haben, die Kassenwart machen, da ist schon das mal eben nebenbei zu machen. Also ich würde mich ja niemals für ein Kassenwart aufstellen lassen. Da
brauchst du schon viel Optimismus.
Also das ist, okay. Aber wir haben ja im TNW auf jeden Fall jemanden, der da sehr kompetent drin ist. Und vielen Dank, Benny, dass du das auch machst und immer auch mit Rat und Tat zur Seite stehst. Da bin ich auf jeden Fall froh, dass wir dich haben da. dann haben wir eigentlich soweit alle Lizenzstufen durch und alle Trainerlizenzen eigentlich auch durch. Dann habe ich mal auf der TNW-Seite geguckt, was denn so im nächsten Jahr zumindest an Trainerlizenzen angeboten werden. Und dann sind mir zwei Trainer-B-Ausbildungen aufgefallen.
Genau.
Nämlich im Boston Club Latein Trainer B mit Martin Schurz ab dem 22. März.
Genau.
Und dann habe ich auch noch gesehen, das ist ja ein Zufall, ne? in Leverkusen ab dem 8. März mit einem gewissen Oliver Kessle die Standardlizenz.
Genau.
Ne? Also wer eine Trainer C-Lizenz hat und sagt, ich will doch das ganze Buch können, dann könnt ihr euch da auf jeden Fall auf der TNW-Seite drüber informieren oder auch auf der DTV-Seite, da sind die auch ausgeschrieben. Da könnt ihr weitere Infos bekommen und euch sonst auch noch dafür anmelden, denn die starten ja auch schon, was sind das, 4 Monate noch ungefähr?
Ja, geht schon los.
Da geht schon los.
Und das geht auch ganz schnell, da ist schon wieder vorbei.
Ja.
Aber man lernt natürlich auch eine ganze Menge über Figurenkatalog, weil man muss natürlich heutzutage auch wissen, was alles erlaubt ist und was nicht.
Das ist eine perfekte Überleitung. Als wenn du schon wüsstest, was wir als nächstes besprechen werden. Diese Überleitung ist natürlich perfekt, denn wie ihr vielleicht auf der TNW-Website, weiß ich nicht, wann war das, letzte Woche oder so, kam ein Artikel über eine Schrittkontrolle, die es nächstes Jahr auf mehreren Turnieren im TNW geben wird. Da haben auch zwei Superspezies aus meinem Verein mir dann nochmal geschrieben, ob sie dahin müssen als Paar. Nein, ich kläre das dann jetzt nochmal auf. Diese Termine, die dort aufgelistet waren, das sind die Landesmeisterschaftstermine mit einer Ausnahme, aber die Termine, bei denen der TNW eine Schrittbegrenzungskommission stellen wird, die dorthin kommen und dann in den jeweiligen Klassen eben eine Schrittkontrolle durchführen. Jetzt fragen sich die einen wahrscheinlich, was ist denn eine Schrittbegrenzungskommission? Olli, was ist denn eine Schrittbegrenzungskommission?
Also wir haben im Welttanzverband, der unser internationaler oberster Verband ist, haben einen sogenannten Syllabus, einen Anhang, wo für gewisse Turniere eine Figurenbegrenzung gilt. Das soll die Paare schützen, dass sie nicht zu früh verheizt werden und auch leistungsgemäß nicht zu früh überfordert werden und ihnen auch die nötige Zeit gibt, dass sie die Grundlagen erstmal sich aneignen können, weil sobald sie dann höherklassig sind, müssen sie dann so viele Sachen dazulernen. Wir haben vorher schon gesprochen, und wenn du diese Schemata dann nicht beherrschst, dann hast du hinterher irgendwann
keinen Überblick mehr.
Ja.
Und das Ganze geht dann meistens in die Hose. So, und dieser Syllabus, dieser WDSF-Syllabus, ist gleichzeitig auch der DTV-Figurenkatalog. Und man darf also nur Figuren in der DC-Klasse tanzen, in allen DC-Klassen. Und auch einschränken in der B-Klasse, da gilt es für den Pasodobel in Latein und für den Wiener Walzer in Standard, darf man nur die vorgeschriebenen Figuren tanzen mit den entsprechend erwähnten Abwandlungen und was halt immer so in den Büchern noch unter den Charts steht, man darf auch das machen und kann auch das machen, ja, und so weiter. Man darf aber keine Figuren tanzen, die da nicht aufgelistet sind, und man darf sie auch nicht anders abwandeln, als es explizit erlaubt ist.
Genau.
Soll auch ein bisschen so Fairness für alle Paare sein, die sich natürlich ärgern, wenn da andere Paare springen und sich über den Boden rollen, ihre Frau über sich werfen, ja, und die anderen Paare, die dann schön brav ihre richtigen Figuren tanzen, dann die Leidtragenden sind.
Ja, genau, natürlich.
So, und da es eben auch viele Regelverletzungen gibt, teilweise, weil die Trainer es nicht besser wissen oder sich nicht drum gekümmert haben, oder die Paare eigenständig etwas ändern, ohne es dem Trainer zu sagen,
ja,
gibt es solche Kommissionen, die den Figurenkatalog kontrollieren. Das müssen zwei Personen sein, mindestens eine Trainer-B-Lizenz, und die müssen unabhängig voneinander innerhalb eines Tanzes, wir gucken also eine Runde an und sagen, da drüben hat einer was getanzt, schreibe ich auf. Der andere sagt, hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Da steht man also da, kriegt die große Hysterie, weil das geht sehr schnell, ja, und schreibt und notiert und macht und muss also feststellen, dass es Regelverstöße gibt.
Ja.
Dazu muss man natürlich erstmal das Zeug alles präsent haben.
Ja.
Und das ist gar nicht so einfach. Also auch ich, der sich täglich damit beschäftigt, bin manchmal einfach in der Geschwindigkeit überfordert oder vor allem, wenn Paare etwas so schlecht oder falsch tanzen, dass ich sage, gibt's das? Hat das einen, ja, Namen? Ja. Oder sollte das das
sollte
und das, das sein?
Sollte das eigentlich,
ja,
das sein?
Kommt ja auch manchmal vor.
Ja.
Und es gibt aber auch definitiv, die erkennst du sofort, ja, ohne zu wissen.
Ja.
Also wie gesagt, wenn einer jetzt in der DC-Klasse sich am Boden rumrollt oder irgendwie Lunches und, ja, Sitz einbaut oder irgendwelche Akrobatikteile. Häufig haben wir das, wenn Paare aus dem Formationsbereich kommen, dass sie einfach Stücke aus ihrer Formationskurio darbieten.
Ja, ja.
Und dann gibt es auch Trainer, die vielleicht früher mal eine Ausbildung gemacht haben und einfach noch Sachen unterrichten, die mal erlaubt waren, aber halt schon längst nicht mehr erlaubt, ja, sind. So, wir müssen das dann kontrollieren und wir müssen dann nach der Runde das Paar dann zu uns zitieren und sprechen diesem Paar dann eine Verwarnung aus.
Genau.
Und dann hat es die Möglichkeit, in der nächsten Runde das zu lassen, und wenn nicht, dann ist das Paar damit leider disqualifiziert.
Genau.
Auch wenn uns das dann mal leid tut, aber es ist eben, wie gesagt, die anderen ärgern sich dann drüber, wenn Paare vor ihnen liegen, die also sichtbar Sachen tanzen, die eben nicht erlaubt sind. Das,
ja,
hat auch seine Berechtigung.
Ja, auf jeden Fall. Diese Verwarnung wird auch in die ESV eingetragen.
Ja.
Also das wird dann ab nächstem Jahr eben auch der Fall sein. Das wird in die ESV eingetragen, wenn es dann beim nächsten Turnier, wo eine Schrittbegrenzungskommission wieder anwesend ist und es wieder dagegen verstoßen wird, das wieder erkannt wird, dann wird eine Disqualifikation ausgesprochen.
Genau.
Richtig. Das ist eben wichtig zu wissen,
genau,
dass man einfach nicht so, okay, ist mir egal, machen wir einfach weiter.
Ja.
Es wird zu Disqualifikationen kommen.
Genau.
Eine Disqualifikation kann auch passieren, wenn ein Schrittbegrenzungsverstoß erst im Finale,
genau,
offensichtlich wird. Das heißt, es kann sein, dass ihr vier Runden tanzt und das nicht auffällt und dann im Finale erst auffällt, und ab der Sekunde werdet ihr sofort disqualifiziert. Das heißt, da gibt's keine Verwarnung mehr, weil das Turnier danach ja eh vorbei ist. So, da kann man, da gibt's halt keine Gnade dann, sondern da ist dann sofort Schluss.
Genau.
Also dementsprechend wollen wir das auch, ja, nochmal öffentlich
und in die
manchmal,
Breite?
Manchmal gibt es ja auch Turniere, die nur ein Finale haben.
Ja, genau, das
ist
dann
heißt,
natürlich doppelt doof.
Du hast getanzt und da war es das auch, ja, schon.
Genau.
Ne, also dementsprechend wollen wir das nochmal auch hier veröffentlichen, dass auch wirklich jeder das nochmal in den D-, in den C-Klassen und in der B-, Paso und Wiener Walzer überprüft und überprüfen lässt von den Trainern, denn es ist nicht die Aufgabe der Paare zu wissen, was sie eigentlich tanzen dürfen und was nicht,
ja,
denn das ist nicht einfach zu wissen und zu verstehen, sondern dass sie das zusammen mit eben ausgebildeten Trainern kontrollieren und gucken, was erlaubt ist und was nicht und ob da was angepasst werden,
ja,
muss. Theoretisch ist es nicht kompliziert.
Nein, man müsste sich nur mal hinsetzen und sich damit beschäftigen. Ja. Und wir deswegen, ich darf ihn noch schnell?
Ja, natürlich.
Also es gibt auch, das hat die Erfahrung schon gesagt, es gibt auch Paare, die wissen es und haben zwei Choreografien und warten erstmal, ob einer was sagt. Und wenn du dann meckerst, dann können die sofort umswitchen, tanzt halt die korrekte Choreografie. Das genau, ist so eine Sache, das kennt ihr mit den Kleidern ja auch.
Ja, genau.
Und es gibt also auch inzwischen erste Rechtsprechung, Verfahren. Da gab es also einen Fall, dass ein Paar bei einem Trainer Stunden gebucht hat und wollte Choreografien, um Landesmeister zu werden in einer C-Klasse. Und dann hat der jeweilige dann die Choreos gemacht und die waren dann aber nicht erlaubt und das Paar wurde dann an der Meisterschaft disqualifiziert und die sind dann zum Rechtsanwalt gegangen und der hat den Trainer dann schuldig gesprochen und er musste entweder das Geld zurückzahlen oder das nochmal neu alles machen,
unentgeltlich.
Ja. Genau. Mhm. Und da war interessant an dieser Rechtsprechung, dass der der Richter gesagt hat, das wäre ein Trainer A gewesen und von dem müsste man das auf jeden Fall einfordern. Man kann jetzt im Umkehrschluss mutmaßen, dann muss ein Trainer C noch nicht so wissen und ein Trainer B sollte es schon eher wissen.
Aber noch nicht ganz.
Ja, noch nicht ganz, genau. Also ich würde dann sagen, am besten, sobald ein Trainer Choreografien macht, sollte er vorher im Buch alles akribisch nachgucken. Wenn er es nicht weiß, dann soll er sich einen Kollegen, Kollegin suchen, die ihm da weiterhelfen können. Weil sonst sind die Paare die Leidtragenden.
Ja.
Und wir haben auch ein paar Kollegen im Umfeld, die machen das schon seit längerer Zeit, die wir immer wieder mal ansprechen. Und die stellen sich dann halt ein bisschen stur oder doof. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir müssen da jetzt mal gegen vorgehen, dass man mal wieder irgendwo das ganze Feld ein bisschen reinigen.
Genau, also das war eine Initiative von auch von der TNW Landessportwartin, liebe Grüße Saskia, und die hat, wie es ja auch in dem Newsartikel steht, ne, dass wir uns mit ein paar Trainern B und Trainer A zusammengesetzt haben und dann eben einmal darüber gesprochen haben, was wir denn sehen wollen, was wir nicht sehen wollen, und natürlich ist klar, dass wir keine Verstöße gegen die Schrittbegrenzung sehen wollen, aber wir uns auch nochmal darüber ausgetauscht haben, dass wir uns selber nochmal schlau machen müssen, wie denn wirklich alles passt, auch wegen dem WDSF-Syllabus, wie du ja schon richtig gesagt hast, denn der WDSF-Syllabus ist ja so ein bisschen auf die WDSF-Bücher aufgebaut und da ist ja das Problem, dass wir uns dann eben mit den WDSF-Büchern auseinandersetzen müssen. Richtig. Und das will ja eigentlich keiner freiwillig machen, aber man musste es dadurch tun.
Die Problematik ist eben auch, dass da innerhalb des Figurenkatalogs teilweise Noten geschrieben sind, die zusätzliche Dinge erlauben. Es steht aber nicht genau drin, wie.
Wie?
Also
das da Beste ist immer das mit dem Achtel mehr oder weniger drehen am Anfang und am Ende.
Genau.
Da wo steht also das?
In den WSF-Technikbüchern steht hinten so eine Kreuzverweisliste. Da gehst du in die Zeile links, da hast du die Figuren, da gehst du schräg hoch und da siehst du, aha, das darf man tanzen. Und dann hat das eine Blaufärbung, dann heißt es, du musst die Figuren so aneinander tanzen, wie sie in den Charts beschrieben sind, also alles Paletti. Und bei manchen sind die orange. Und dann steht dran, mit geringfügigen Änderungen.
Ja.
So, und dann stehst du immer mal da und Lisa sagt, wie sollen jetzt die zwei Figuren aneinander passen? Das geht doch gar nicht. Wo ist denn da jetzt die Änderung? Nein. Soll ich das aus Promenade starten oder außenseitlich? Oder muss ich jetzt einen Schritt weglassen oder den Drehgrad ändern? Und das sind also Dinge, wo es auch so Fälle gibt, wo wir uns gar nicht einsehen, was wollen die denn da?
Ja.
Also sowas werden wir natürlich nicht ahnden. Wir werden natürlich nur Fälle ahnden, die wirklich 100% klar sind, dass das eben so nicht vorgesehen ist.
Also da keine Sorgen machen, dass es jetzt, wenn jetzt der Telemark da irgendwo ein bisschen mehr oder weniger gedreht ist, das ist jetzt nicht das Problem, sondern es geht zum Beispiel dann eben um, vor allen Dingen im Solo-Bereich, offene Choreografien, die in der D-Klasse dann getanzt werden, was ja offensichtlich, da braucht man nicht zweimal hingucken, um zu sehen, dass das eher außerhalb der Schrittbegrenzung ist.
Wir kontrollieren auch nicht, ob da jetzt die Fußarbeit stimmt ob sie in den Drehgrad oder weiß ich was, also ob die Hüften richtig sind oder so. Also wir kontrollieren nur, ob die Figur korrekt anfängt und korrekt aufhört und dazwischen nicht irgendwas eingebaut wurde, was nicht erlaubt ist.
Genau,
also da müssen die Paare dann auch keinen Stress haben. Und ich muss noch dazu sagen, dass die meisten Kollegen und Kolleginnen im Umfeld auch einen richtig tollen Job
machen. Ja, auf jeden Fall.
Wir haben im TNW eigentlich nicht sehr viele, aber es sind halt immer wieder die gleichen, die sich heraustun. Und dann sind natürlich auch wir Kollegen, Kolleginnen ärgerlich, wenn wir immer sehen, die da halten sich nicht dran. Ja, und deswegen ist es auch gar kein Schaden, wenn wir das jetzt mal durchziehen.
Genau. Nee, das ist auch, ich finde das auch eine sehr gute Idee, dass man das einfach mal wieder macht, denn es war jetzt schon länger nicht mehr so, auch so breitflächig, genau, ne, dass wir das wirklich noch einmal durchziehen und dadurch noch mal kontrollieren können, ob das was bringt, ob das passt. Und wie es dann in Zukunft auch bei den Paaren, die es dann betreffen wird, weil es werden Leute auf jeden Fall betroffen sein, wie es dann in den nächsten Monaten bei diesen Paaren oder bei den Solos dann eben ausschaut. Die Termine sind auf der TNW-Seite veröffentlicht, aber ich habe auch mir nochmal rausgeschrieben, welche Landesmeisterschaften es betrifft. Es ist 1.2.25 in Krefeld, das ist die Landesmeisterschaft Solo Latein Kinder bis Master D bis S. Master 1 bis 3 ist es, also Master 4 und Master 5 nicht, ist ja sowieso Latein, das heißt Master 3S ist es noch. Latein Solo alles, dann am 15.2. in Dortmund ist es die U21 Latein Landesmeisterschaft, Hauptgruppe DC Standard Landesmeisterschaft, ja, Master 2 und 3 AS Latein wird es jetzt nicht betreffen, da ist ja eh alles offen. Dann 16.2. in Solingen ist es die Landesmeisterschaft Kinder bis Jugend Latein, also D bis A. Dann haben wir in Greven am 3. Mai, da ist U21 Standard, das wird es auch nicht betreffen, aber Hauptgruppe DC Latein, da ist es natürlich sehr wichtig und Master 4S ist auch egal. 10.5. in Düsseldorf haben wir die Hauptgruppe BA Latein und die Master 2S Standards. Ich gehe mal davon aus, dass es nur wegen dem Paso Doble darum geht. Genau, da geht es nur um den Paso Doble. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, sondern nur den Paso Doble nochmal angucken. Den Rest, den könnt ihr tanzen, wie ihr wollt. Ne?
Da muss ich gleich noch was zu sagen.
Dann haben wir am 6.9. in Bielefeld die Solo Standardmeisterschaft. Das ist Kinder bis Master 3 D bis S Standard und dann haben wir noch am 8. November in Bielefeld, das ist das OWL Tanzwochenende und da sind wir am Samstag da, aber genau, da wissen wir noch nicht, welche Klassen kontrolliert werden, also da könnt ihr dann, das weiß ich noch nicht, vielleicht würfeln wir einfach, genau, an welche Fläche wir gehen.
Glück.
Ja, vielleicht habt ihr Glück und wir kontrollieren nicht, aber ich glaube, da sind wir zwei auch. Ne? Ja. Also das ist die böseste Kombination. Genau. Ne? Wir sind ganz pingelig, also da wird keiner ausgelassen. Ne?
Lass mich dazu kurz sagen, wenn wir kontrollieren, müssen wir alle gleich kontrollieren. Und es gibt dann auch keine bösen Fehler und nicht so böse Fehler, sondern entweder ist es erlaubt oder es ist nicht erlaubt.
Genau.
Ja, also nicht, dass einer meint, wir kontrollieren dann nur die Paare, die wir nicht mögen oder so. Oder bei denen war das ja nicht so schlimm.
Nee. Also wir versuchen da wirklich, oder wir werden das so machen, dass wenn wir einen Verstoß sehen, der eben offensichtlich gegen die Schrittbegrenzung verstößt, dann werden wir den ahnden, egal wer es ist. Das ist einfach nur fair auch gegenüber den anderen Paaren. Und ansonsten, ja,
wenn wir gerade bei dem Thema sind, momentan ist es so, dass im S-Klassenbereich einige Vorbildpaare Lifts tanzen.
Ja.
Und diese Lifts sind nicht erlaubt. Und das ist jetzt gerade so, ist immer so, wenn in der S-Klasse der deutsche Meister irgendwas feil bietet, dann tanzen das in der A-Klasse welche, auf einmal in der B-Klasse, am Schluss in der D-Klasse.
Ja, wissen wir, haben wir gesehen schon.
Lifts sind nicht erlaubt. Wenn ein Partner mit Hilfe des anderen beide Beine vom Boden hat, dann ist das ein Lift, egal wie kurz oder lang der dauert. Und da kann ich nur sagen, aufpassen, da werden jetzt auch die Wertungsrichter drauf geschult, dass sie das gezielt ahnden sollten.
Genau. Da ist auch wichtig nochmal zu erwähnen, dass die Definition des Lifts geändert wurde.
Ja.
Vielleicht haben halt einige noch den alte Definition im Kopf, denn es ist jetzt so, dass es egal, wie lange.
Genau. Früher gab es den Zusatz, dass man nicht länger als ein Taktteil oder Taktschlag mit beiden Füßen wohnt. Das heißt, wenn man so typischerweise im Jive einen Telespin macht und wirft seine Frau mal so kurz nah an die Seite an so einen Sit rein, dann war das noch abgedeckt, aber das ist längst gestrichen. Diesen Zusatz gibt's nicht mehr. Also egal, wie lang oder wie kurz. Und häufig passiert's ja gerade in der B-Klasse, wenn in der Rumba die Jungs die Damen mal so mit einem Bein über den Schenkel ziehen und am Boden lang schleifen, dass irgendwie die Balance nicht stimmt und die Frau hebt den Fuß am Boden kurz ab, dann ist das ein Lift, auch wenn es keine Absicht war.
Ja, aber solange ein Zeh am Boden bleibt, ist es eben kein Lift. Es ist eben, dass da darauf geachtet wird, dass eben ein Fuß irgendwie Bodenkontakt hat. Das bei dem Black Swan von Timo und Nina, die Figur, die sie da so schön immer getanzt haben auf der GOC, da gibt's ja... Ne, da ist jedes Turnier ist da ein Mädchen, wo die hinten den Fuß quasi über seinen Kopf hat, weil er sie so weit runterlässt. Und
das passiert beim Wiederhochholen,
ja, dass oder
die
Jungs
die Damen so komisch hochhebeln, dass der Fuß abhebt.
Genau.
Das ist dann keine Absicht, aber trotzdem.
Es ist trotzdem dann eben Lift. Ne? Also da müsste dann einmal mit den Trainern drüber sprechen. Deswegen ist es nämlich auch eigentlich wichtig, dass man versucht, bei Trainern Choreografien zu machen, die eine Trainerlizenz haben, da eben die Technikbücher und auch der Syllabus nicht für normalsterbliche Leute geschrieben sind. Wenn man das noch nie gemacht hat und noch nie sich damit beschäftigt hat, kann man das nicht verstehen.
Richtig.
Was das, vor allen Dingen der Syllabus.
Ja.
Also das ist Katastrophe, wenn man versucht, da aus dem Syllabus eine Choreografie zu basteln. Mhm. Denn da steht nur drin, so wir fangen mit dem linken Fuß an und hören mit dem rechten Fuß auf. Und was da so noch an Noten drunter steht.
Ich muss noch ganz kurz ergänzen, ein Paso Doble für die B-Paare. Dieser Figurenkatalog, dieser Doubles F Syllabus, den haben wir jetzt ja schon seit, schon 2012.
Ja, das kann, der ist schon relativ alt, ja.
So, und dann gab es 3-4 Jahre später eine Initiative, damals von unserem Bundestrainer Horst Beer, in Zusammenarbeit mit dem ganzen DTV-Trainerteam, dass sie ein paar Ergänzungen gemacht haben. Unter anderem, dass man jede Figur, die mehr als 8 Schritte hat, durfte man nach 8 Schritten auch abschneiden. Oder man durfte eine Figur um einen Schlag oder zum Beispiel verlängern, um vielleicht eine Twists in eine richtige Paso-Doble-Phrasierung anzupassen. Oder man durfte auch 2-3 Schritte am Eingang weglassen, um direkt in eine andere Figur zu gehen. Das gab damals eine Erweiterung, die ist auch durchaus okay gewesen, aber die wurde nachträglich schon vor etlichen Jahren wieder aufgelöst. Und das wissen viele Kollegen, Kolleginnen gar nicht. Und deswegen tanzen immer wieder Paare verbotene Sachen. Zum Beispiel eine Chassé-Carpa hat am Anfang 3 Schritte von eines quasi Running Finish-Eingangs, um die Damen erstmal in die Kapa-Position zu bringen. Und ich darf nicht einfach einen Drop-Appell oder einen Underarm-Spin mit einem Drop-Appell tanzen, um dann direkt in die Chassé-Kapa zu gehen. Und das ist einfach so, das machen ganz, ganz, ganz viele und sagen, ich habe doch die Chassé-Kapa richtig getanzt, sag, ja, habe die ersten 3 Schritte vergessen.
3 Schritte vergessen.
Und es gibt nur eine Möglichkeit, schon eine Figur eine Promenade 1-7 vorweg zu tanzen und in die Ecke zu platzieren und von da aus direkt in Schritt 4 der Chassé-Kapa zu gehen. Und das sind so Dinge, wo immer wieder Fehler auftauchen, wo gar keine Bösartigkeit dahinter liegt, sondern es ist einfach Unwissenheit, weil das Wissen nicht aktualisiert wurde.
So, das heißt, jetzt nochmal an alle Trainer, Chassé Carpa startet der Herr Rücken zur Wand.
Ja.
Da, danke nochmal.
Fuß zur Seite.
Genau, da danke ich dir auch nochmal, dass du bei meiner Trainer B Prüfung gesagt hast, ach, da machen wir noch Paso Doble. Wie viel Zeit haben wir noch? Ach, 5 Minuten. Ja, dann machen wir mal eine Chassé Cape. Ist ja auch eine ganz kurze Figur nur, ne?
Was habe ich dir denn für eine Note gegeben?
Das weiß ich nicht mehr. Hast du mir das gesagt? Nicht. Weiß ich nicht mehr. Nee, ich habe auf jeden Fall bestanden. Also das hat mir dann gereicht. Auch wenn's
dann kann es ja nicht so schlimm gewesen.
4,0 hat mir da gereicht in dem Sinne. Ja, das fand ich eher nett. Das war bei meiner Trainer C Ausbildung damals auch bei meiner Trainer. Das hast du nicht gemacht. Da war ich in Bremen bei Roberto. Der hatte sowas Ähnliches mit mir gemacht im Paso Doble dann bei meiner Prüfung. Hat er mir auch. Da war die schwerste Figur die 16 in der Trainer C Ausbildung und die habe ich dann ganz zufällig habe ich die gezogen. Ja. Das war überhaupt nicht abgekatert. Das freue ich mich immer drauf.
Sagen Sie mir doch mal die Drehgrade.
Genau. Wenn meine Trainer immer so lieb mit mir umgehen da, so, ach komm, der Pastor, der kann das schon, ne?
Man weiß ja, wen man noch extra fordern kann.
Ja, toll, danke, da freue ich mich immer drauf. Das heißt, diese Schrittbegrenzungssache liegt auch uns vom Jugendvorstand sehr, sehr am Herzen, dass wir eben versuchen, auch den Kindern da deutlich zu machen, dass wir da hinterher sind, dass wirklich die D- und die C-Klassen die vorgegebenen Figuren auch tanzen und auch gut tanzen und daraus sich dann eben die Semi-Basics in der B-Klasse und sowas entwickeln. Was ich immer so für im Gefühl habe, ist, dass viele immer denken, die Paare vor allen Dingen, dass die Idee, also die Syllabus-Figuren, dass die immer voll langweilig sind. Aber wenn man den mal eine richtige, im Cha-Cha kann man ja auch mit den ganzen Fußwechseln, die es jetzt da im WDSF auch gibt, macht, kann man ja wirklich tolle Figuren oder tolle Folgen auch machen, ne? Die ja eigentlich schon so aussehen, als wenn sie gar nicht mehr syllabus-mäßig sind.
Also in Samba kannst du eine Chore zusammenstellen, da hat jedes S-Paar Stress.
Ja. Also das, da muss man eben, man muss sich damit beschäftigen, dass man tolle Choreografien eben erstellen kann und nicht nur in der Rumba sagt, so, wir tanzen jetzt dreimal Grundschritt und dann machen wir eine Alemana und dann machen wir in New Yorker und dann machen wir Hand-to-Hand und dann fangen wir von vorne an. Ja, das ist ja langweilig.
Viele Spitzenpaare, also auch Weltmeister, tanzen viele Basic-Figuren, wo sie den Ein- und Ausgang leicht ändern, nur vielleicht nur eine Drehung zwischendrin einbauen und die meisten Paare denken, wow, was für eine tolle Choreografie. Und da sagt er, das ist ein Grundschritt, nur mit der Drehung extra. Ja. Wie, das ist Grundschritt, das darf eine E-Klasse tanzen, kann nur keiner.
Ja, na, also sowas ist einfach, da muss man sich eben mit beschäftigen, als Trainer auch. Ne? Das ist auch die Aufgabe des Trainers, sich da, vor allen Dingen, wenn man eine Trainerausbildung gemacht hat, dass man dann eben versucht, das Wissen von den schwereren Figuren sich selber nochmal anzueignen, um dann auch eben den Paaren eine gute Choreografie zu geben, die dann eben auch syllabus-mäßig getanzt werden darf, ne? Und nicht dann sagen, boah, jetzt, was könnte ich denn jetzt hier machen? Ach komm, machen wir irgendwie einen synkopierten Ausgang und fertig, ne?
Und wie immer entwickeln sich auch Technikbücher weiter.
Ja.
Wir haben jetzt auch wieder eine aktuelle Ausgabe von der Lehrtechnik, die ist wieder überarbeitet worden.
Ja.
Manchmal sind wir nicht einverstanden mit allem, was da drin steht. Manchmal finde ich auch die vorherige Version vielleicht besser. Manchmal ist auch etwas neu geändert. Zum Beispiel ist jetzt die Figur Carioca-Ranz ist komplett umgechartet worden. Die dürfte man jetzt gar nicht so tanzen, wie sie da drin steht, weil wir müssen uns an die Vorgabe vom WSF halten.
Ja.
Die WSF-Bücher werden aber momentan auch überarbeitet und wird über kurz oder lang wieder eine neue Ausgabe rauskommen. Da kann es sein, das wird wieder angepasst. Mhm. Also auch da muss ein Trainer, ich sag mal, wenn einer das hauptberuflich macht, dann gehört das halt auch zum Know-how, dass er sich jedes Mal mit aktualisierten Techniken auseinandersetzt und sich da was ändert.
Ja, auf jeden Fall.
Bei der Lehrtechnik im neuen Buch gibt es jetzt einen Platzwechsel im Jive und man darf Side-by-Side Jive tanzen. Mhm. Das ist aber im WSF überhaupt gar nicht erlaubt.
Mhm.
Also das muss man auch so aufpassen.
Ja, genau, denn wir müssen uns an den WDSF-Syllabus halten. Ne?
Richtig.
Da, wie gesagt, das hatte ich auch schon vorhin gesagt, dass wir uns da eben mit den WDSF-Büchern eben auseinandersetzen müssen. Im WDSF ist es eben so, dass sie es da meistens drunter geschrieben haben, ne? Open Hip Twist, Rumba und was, ne? Steht ja, dass es 90-Grad-Winkel ist, ne? Aber man darf natürlich auch nach leer tanzen. Ne? Das heißt, dass man darf man auch die normale Open Hip Twist tanzen, aber man muss es eben halt wissen, dass es da drin steht. Ne?
Das ist halt eine andere Technik und der gute Zusatz ist im Vorwort, dass man bei Bedarf Drehgrade geringfügig anpassen darf. Da ist natürlich wieder so eine Interpretation, was ist eigentlich Bedarf? Ich habe ständig Bedarf und was ist eine geringfügige Änderung?
Ja.
Aber gemeint ist natürlich, dass man die Figuren teilweise weiter drehen kann, aber die Paarpositionen zueinander, die kann natürlich nicht verletzt werden. Die muss logisch beibehalten werden, sonst kann man die Figur nicht mehr tanzen.
Ja, genau.
Also gibt es dann natürlich schon Möglichkeiten, aber auch irgendwo ein Limit.
Ja. Also das ist auf jeden Fall sehr auch mal empfehlenswert. Natürlich ist so ein WDSF-Buch, es ist ja für jeden Tanz ein Buch, aber ist trotzdem interessant, auch sich das mal anzuschauen. Das die Vorwort, ne, das, was ja da in jedem Buch immer vorne drin steht, die 20, 30 Seiten, das ist auch mal interessant, ist ja auch in den Lateinbüchern. Nee, es ist tanzspezifisch, es gibt einen tanzspezifischen Teil und einen allgemeinen
Teil. Vorwort, ich glaube immer so 40, 45 Seiten, die in jedem Buch gleich sind. Und dann gibt es in jedem Tanz so circa 2, 3, 4 Seiten, das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, gibt es dann spezifische Ergänzungen oder Formulierungen.
Aber das ist halt auch interessant eigentlich, weil sie da doch ein bisschen mehr als zum Beispiel im Lehrt aufgeschrieben haben. Manche Sachen musste man nicht aufschreiben, ne? Ist aber trotzdem manche interessante Sachen einfach dabei, um auch vielleicht so ein bisschen das zu verstehen, was da in den Köpfen.
Genau, also die Lehrtechnik und die ISTD-Technik in Standard, die wir verwenden zur Ausbildung überwiegend, die sind relativ simpel gehalten und es geht ja auch letzten Endes darum, dass man Tanz nicht aus einem Buch lernen kann, sondern man soll Schemata lernen und eigentlich braucht man dann eben einen qualifizierten Ausbilder, Ausbilderin, der einem diese Regeln nahe bringt. Und diese WSF-Bücher haben auch ein paar innovative Dinge, die auch gut sind, wo man auch weiterdenkt, weiterbringt.
Und das sind auch Dinge eben formuliert, die früher einfach nicht so aufgeschrieben waren, sondern die sind halt immer verbal weitergegeben worden. Und da gibt es auch tolle Sachen, die sehr hilfreich sind. Das ist auch, einige Dinge habe ich auch, nehme ich auch von meinem Unterricht mit. Auch manche Variationen von Schritten, Richtungen, Drehgraden oder Änderung von Fußarbeiten sind okay. Es gibt allerdings auch Dinge drin, die mir nicht gefallen, ist, wenn ich eine Tabelle von Schlag 1, 2, 3 unterteile und schreibe dann bei 1 passiert was, bei 1 und passiert was, bei 2 und passiert was, dann ergeben sich natürlich mehrere leere Felder. Mhm. Und wenn ich dann immer in diese Felder was reinschreibe, dann muss das sein, dann muss das sein, dann muss das sein, dann wird zwar einerseits präziser, aber auch immer stupider, weil am Schluss versuchen alle gleich zu tanzen und das wollen wir ja gar nicht. Ja. Wir wollen ja, dass wir Regeln haben und anhand der Fähigkeiten und dem musikalischen Gespür, dass auch innerhalb kleiner Kulanzen Variationen passieren. Ja. Und es wäre nicht zwingend nötig gewesen, meiner Meinung nach, in jede Spalte was reinschreiben zu müssen. Man könnte auch manche leer lassen.
Ja.
Und das ist das, was so, manchmal gibt es Vorteil, manchmal Nachteil. Aber es ist ein Prozess. Er bringt auf jeden Fall weiter. Und wie gesagt, im Moment sind sie dabei, die WSF-Bücher wieder neu auflegen zu wollen. Und ich bin gespannt, wenn das dann rauskommt und werden wir das dann also akribisch zu Gemüte führen,
was
sich geändert hat. Manchmal sind auch schlichtweg Fehler drin, Schreibfehler, die du dann erst merkst, wenn das Buch schon gedruckt ist. Das ist immer so, wenn du ein Buch veröffentlichst, machst du es auf und siehst den ersten Schreibfehler, den du vorher bestimmt 20 Mal überlesen hast.
Ja.
Also warten wir mal ab, was passiert.
Ja. Aber dann sind wir eigentlich auch beim dritten Hauptthema. Die Technik an sich. Mhm. Es gibt ja die zwei, also sagen wir mal, wir können jetzt mal erstmal Latein starten. Es gibt ja, wir lassen den WDSF jetzt erstmal raus, das ist ja eigentlich aus dem Lehrt dann nur ein bisschen neu geschrieben. Wir haben den Lehrt, das Rote Buch, und wir haben noch die ISDD-Technik, die Geoffrey Hearn im Goldenen Buch dann jetzt vor was 10 Jahren oder sowas rausgebracht hat. Was ist denn der Unterschied zwischen Lehrt damals und ISTD?
Man kann grob sagen, es gibt zwei Arten zu tanzen. Es gibt einmal den Weg, wie man mit Körperträgheit, Rotationsträgheit, Bewegungsträgheit umgeht. Und man kann natürlich mechanisch Regeln auch abändern. Und es gibt in England schon oder gab schon immer zwei Verbände und die haben natürlich ihre zwei Bücher gehabt. Der eine Verband hatte dann den Alex Moore, später wurde daraus die ISDD-Technik und die anderen hatten, nicht Alex Moore, das war Standard in Latein, die hatten die Lehrtechnik und die anderen hatten die ISDD-Technik. Und man kennt das vielleicht vom Salsa, es gibt da einmal den Cuban Style und einmal den New York Style, wo die Tanzschulen Salsa auf dem Slot unterrichten, wo immer auf einer geraden Linie vorwärts, rückwärts getanzt wird, um möglichst viele Leute in einem engen Raum zu organisieren und die da zum Tanzen zu bringen. Und da werden teilweise die Trägheiten der Körper vernachlässigt. Man geht halt irgendwie ein bisschen unlogisch aus dem Weg, macht Platz, stellt sie wieder davor und dann passt das Ganze.
Ja.
Und nach Lehrtechnik, man nennt das auch standardbasiertes Lateintanzen, das hat Bernd Hörmann immer so genannt. Wo er auch recht hat, wo einfach im Cuban-Style in Salsa immer so 3/8 Drehgrade. Man geht immer in halbschrägen Kurven und macht sich gegenseitig Platz und nutzt das Bewegungspotenzial des anderen und daraus entsteht eine andere Form von Kommunikation. Und das ist eben in der Lehrtechnik auch so. Ich sag mal, ein grundlegender Unterschied ist, wenn ich in der Lehrtechnik ein Forward Walk Turning tanze, dann dreht der normalerweise maximal 3/8. Und da ich aber eine Rotationsträgheit habe, muss ich mindestens 1/8 auf dem nächsten Schritt weiter rotieren.
Ja.
Und die ISDD-Technik, die macht das anders. Die setzen den Forward Walk Turning vorher über Kreuz an, drehen dann 1/2 und sagen, sie drehen nichts auf dem nächsten Schritt.
Mhm.
Und das nenne ich immer so ein bisschen Karate-Latein bösartig. Das ist also, das kann man natürlich, man kann alle Muskeln so anspannen, man kann seinen Tanzpartner festhalten und sich an ihm abdrücken und ihn zum Stoppen benutzen, aber das ist halt gegen biomechanische Gesetzmäßigkeiten.
Ja.
Und das gibt auch irgendwie Materialverschleiß.
in gewissen Hüftregionen.
Genau, ja das Knorpel, also entweder reißt du den Knorpel ab oder zerrt dir die Bänder oder sonst, oder? Und ja. Du hältst dich an deinem Partner so fest, dass der in der Zeit bestimmt nicht entspannt ja. weiter tanzt.
Die ISTD ist ja die Tanzlehrervereinigung ja. irgendwie, ne?
Ist ja, das ist da? Historisch gewachsen. Ja. Es gab damals so, also mit eine Vertreterin war die Nina Hunt mhm. und im Schlepptau, da waren die Aushängeschilder Ellen und Hazel Fletcher, ja. die toll Latein getanzt haben. Und dann ist also synonym nebenher so Lehrtechnik hochgekommen. Am Anfang war die ISTD ein bisschen weiterentwickelt und lehrt noch nicht. Und dann hat Lehrt sich akribisch damit auseinandergesetzt und hat so 1986 war es, glaube ich, hat er sein Buch überarbeitet, immens erweitert und ganz viele Regeln, nach denen wir heute tanzen, zum ersten Mal wirklich niedergeschrieben. Mhm. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe nämlich 1986 habe ich meinen Trainer C-Schein gemacht bei Harry Körner mhm. Und habe noch nach ISTD-Technik gelernt. Da war damals der Florenzo Garcia ja. Lopez dabei, ja. unter anderem. Und wir haben noch ISTD-Technik gelernt. Und im Jahr darauf wurde dann in Deutschland auf die Lehrtechnik umgestellt. Mhm. Und die ist einfach, ich sag mal, etwas schlüssiger, logischer. Du warst ja damals bei der Trainer-B-Ausbildung dabei, wo ja. wir festgestellt haben, wir haben kein Problem, wenn eine Frau Lehrtechnik tanzt und der Mann ISTD-Technik. Ja. Das fand ich relativ ja. gut. Aber wenn beide ISTD-Technik tanzen, das war uns ein bisschen zu abgehackt, zu brutal, ja. Zu extra gemacht, zu unlogisch und so weiter. Und ja, wie gesagt, wenn man die aus jedem sich das Richtige rauspickt, kann man das ja auch absichtlich dann zu etwas nutzen. Ja. Aber es, wie gesagt, ISTD-Technik nur ist nicht mein Ding. Und das war auch der Grund, warum wir für die Trainer-A-Ausbildung in den letzten Ausbildungsgängen eben uns gegen das goldene Buch von Geoffrey Hearn entschieden haben, während wir das lila Buch in Standard von ihm ja, ja. super toll finden. Ja. Und auch das goldene Buch ist super. Das ist also eine tierische Arbeit, was man gar nicht honorieren kann. Aber es ist nach ISTD-Technik geschrieben. Ja. Und wir haben gesagt, wir können ja nicht einen Trainer C und Trainer B nach Lehrtechnik ausbilden und dann in der Trainer A-Ausbildung auf die ISTD-Technik umswitchen. Ja, also ich habe kein Problem, die zusätzlich innerhalb der Ausbildung dann zu diskutieren ja. und die Unterschiede dazu stellen. Und wenn einer sagt, dann will ich da das so machen, dann kann er das ja tun. Es muss ja nicht jeder alles Gleiche tun, aber man müsste es dann mit Kompetenz absichtlich tun ja, ja. und nicht gar nicht wissen, dass es da einen Unterschied dass gibt.
Einen Unterschied gibt. Ja. Aber in Standard ist es eher, sind wir eher auf dem ISTD-Pfad geblieben.
Ja, ja. Also da gibt es auch nicht so viele Möglichkeiten. Also früher war es Alex Moore ja. und dann hat die ISTD diese Technikrechte aufgekauft und nennt es sie dann die ISTD Standardtechnik. Inzwischen ist es aber so, dass Leute die alte Technik wieder aufgekauft haben und es gibt wieder eine Alex Moore Ausgabe, also die es jahrelang nicht gab, aber wir bilden jetzt nach ISTD aus und es gibt dann noch die, wie heißt der, Guy Howard Technik mhm. und Guy Howard ist aber ein ehemaliger Schüler von Alex Moore und die haben sich ein bisschen in die Haare gekriegt, weil der Guy Howard meinte ja, sein Trainer wäre ja schon so ein bisschen alt und er könnte das alles moderner. Mhm. Und er hat dann eben noch so zwei, drei Figuren in sein Buch reingenommen, zum Beispiel Running Spin Turn im Langsamer Walzer mhm. oder die Running Weave im Walzer und die Fall Away Natural Turn. Die stehen im ISTD-Buch nicht drin. Allerdings hat er auch, vielleicht um Platz zu sparen, keine Ahnung, gibt es ja im Slow Fox, wenn wir einen Federschritt tanzen, hat er in der ISTD-Technik 4 Schritte. Ja. Weil am dritten Schritt der Schwung noch nicht aufhört, sondern mindestens bis zum Übergang zum vierten Schritt geht. Mhm. Und dann haben viele Leute immer Stress, wozu brauche ich diesen Schritt? Da ja. fängt doch schon die Linksdrehung an. So, ich kann also schreiben, ich tanze 4 Schritte Federschritt und dann die Linksdrehung ab Schritt 2. Mhm. Oder ich tanze den Federschritt 1 bis 3 und ab 1 die Linksdrehung. Ja. Und die Guy Howard Technik lässt diesen Schritt einfach weg. Und dann ist halt so, tanzen Federschritt, senkst ab und guckst, dass du nicht umfällst. Ja, so, und ja das kann, da kann man auch mit klarkommen, wenn man es entsprechend unterrichtet und die Regeln erklärt. Also soweit sind diese zwei Techniken nicht auseinander.
Ja, ja. Aber dass wir eben in Deutschland Latein nach Lehrt machen und sagen, ISTD ist irgendwie komisch, in Standard aber sagen, ISTD ist...
Da ist vollkommen in Ordnung,
da gibt es auch gar keine Alternative. Ja, ja, genau, also da ist es, aber es fühlt sich da ja auch nicht so, wie du zum Beispiel richtig. Sagst, ne, nach genau. Karate an, genau. sondern das genau. fühlt sich schon logisch an richtig. In Standard. Ne?
Richtig.
Aber in Latein haben wir dann ja den Lehrt und da ist ja, ich meine, Walter Lehrt ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen, ein paar Jahrzehnte nicht mehr unter uns, aber die Technik wird ja trotzdem noch, sagen wir mal, weiterentwickelt. Ja. Aber es ist ja eigentlich nur, ich glaube, das hattest du auch in der Ausbildung mal gesagt, dass es so ein bisschen aus den alten Versionen wird mal was rausgenommen, dann was Älteres wieder reingenommen und dann mal wieder gewechselt. Ja. Also es gibt immer so einen riesen Pool, wo einfach nur ein bisschen hin und her getauscht wird. Und
also nicht jetzt. Die Technik ändert sich nicht mehr grundlegend. Ja. Walter Laird hat zu Lebzeiten noch Notizen hinterlassen und seine Frau Julie Laird hat in der sogenannten Commemorative Edition, hat sie diese Notizen noch mit eingearbeitet. Mhm. Und da waren dann, er hat sich auch immer darum bemüht, simple Dinge zu formulieren, die den Tanz weiterbringen. Und dann hat er zum Beispiel auch über hohe Beingeschwindigkeiten gesprochen und über Body Flight, High Body Speed und so weiter. Und jetzt hat der Verband in England, der die Rechte aufgekauft hat, und da gibt es eine Kommission von ein paar Leuten, die das eben überarbeiten, die haben teilweise wieder ein paar Sachen rausgelassen, weil sie das für ihre Tanzlehrerausbildung einfach nicht benötigen. Mhm. So, das sind also ein paar Dinge, die waren schon mal geschrieben, die finde ich schade, dass sie rausgekommen sind, aber ansonsten hat sich jetzt nicht so viel geändert. Eigentlich ist es nur so, dass man das ganze Layout und die ganzen Formalia anpasst, weil diese Lehrtechnik ist über Jahre immer wieder angepasst, geändert, erweitert worden. Und manchmal sind einfach Dinge nicht einheitlich. Steht jetzt die Action da oder ist der Fußarbeit und der Check jetzt da oder der Toe Turned Out, steht der vorne oder steht der hinten im Buch und so weiter. Und das ist jetzt eigentlich vereinheitlicht und auch die Proceeds und Follows sind einfach nur von der Reihenfolge alle gleich. Vorher standen mal die Alemanner an dritter Stelle, dann an vierter Stelle und keiner wusste, wieso das jetzt, weil es einfach jemand vergessen hat, hat es nachträglich hinten reingeschrieben. Ja. Und also die letzte Zeit hat sich nicht so viel verändert, außer wie ich jetzt gerade gesagt habe, im Jive haben sie jetzt was gemacht, dass man Side by Side tanzen darf, das ist jetzt ganz neu und eben auch die Abwandlung von den Carioca-Runs. Mhm. Aber ansonsten ist nicht so viel verändert.
Ja. Standard wird es ja dann wahrscheinlich ähnlich sein.
Standard, irgendwo, ne? Da ist gar nichts geändert. Also Standard könnte man die Technik vielleicht mal etwas aktualisieren. Das hat zum Beispiel der Rudi Trautz jetzt gemacht. Der hat nochmal ein Buch geschrieben in Standard und hat da ein paar Drehgrade angepasst, vielleicht ein bisschen modernisiert, weil das Tanzen etwas dynamischer geworden ist. Das ist okay, aber es ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, so innovativ, dass ich sage, man muss jetzt direkt die Ausbildung umswitchen. Ja. Ich finde es okay, wenn die Ausbilder das wissen und dann das, was vielleicht neu ist, zur Diskussion stellen. Zum Beispiel ist der Fall Whistle Pivot in Standard früher immer in den alten Büchern in Tanzrichtung bewegend. Mhm. Und wir sind heutzutage so dynamisch, dass wir eigentlich immer diagonal Center tanzen.
Ja.
Und da kommen natürlich andere Drehgrade, ein bisschen mehr Dynamik auf. Und sowas kann man, aber deswegen muss jetzt nicht das Buch ändern.
Ja.
Also, aber man kann das diskutieren. Ich finde, das gehört jetzt, das ist die Aufgabe, sehe ich für mich als Ausbilder, dass ich das alles weiß und dass man das dann mit den Azubis diskutiert.
Genau, und dass man das auch sagt. Dass es
und das machen wir auch natürlich mit den WSF-Technikbüchern, weil wir haben ja ein paar Figuren, die WSF in Anführungszeichen erfunden hat, die es vorher so nicht gab und die sind im Syllabus erlaubt. Und dann nehmen wir die Bücher natürlich auch in der Ausbildung zur Hilfe und diskutieren diese Figuren und Charts, weil die müssen die Azubis natürlich können.
Ja.
Und dann sind wir ja zwangsläufig schon gezwungen, uns mit den Techniken auch auseinanderzusetzen. Genau. Wo gibt es denn Änderungen und so weiter.
Ja.
Und das finde ich eigentlich eine gute Ausbildung. Man muss, ich sag mal, so eine Haupttechnik haben, damit man erstmal ein Schema hat. Das ist auch ein bisschen, das gibt auch Sicherheit. Und dann kann man zusätzlich noch Zusatzinformationen nehmen, um den Horizont zu erweitern.
Genau.
Und am Schluss muss jeder für sich entscheiden, was er da draus macht.
Ja, also das heißt, in den jetzigen Trainerausbildungen in Standard und Latein ist es dann so, dass wir nach Laird und nach Moore ausgebildet werden, Rot und Grau.
ISTD.
Genau, ISTD dann da und ja, für mich ist das schon Moore.
Ja, ja, also
das ist schon, da ist das Bild von ihm drin, also es ist Moore.
Genau.
Und dann eben die Figuren, die es nicht in diesen Büchern gibt, dann eben aus dem WDSF-Buch genommen werden.
Korrekt.
Die WDSF-Bücher sind ja jetzt, weiß ich nicht, was sind sie, 12 Jahre alt oder sowas, so ungefähr. Da gab es die erste Ausgabe, da waren jetzt ja dann die schwarzen Bücher.
Ich glaube, die letzten sind von 2018, meine ich.
Das kann gut sein, das war. Nee, das kommt sogar hin, ja. Da ist es ja so gekommen, dass es, wie ist es denn dazu gekommen, dass der WDSF gedacht hat, wir müssen als Verband selber Bücher haben?
Oh, muss ich mich dazu äußern?
Nein, also das ist ja nur, also nicht wie, sondern es ist ja...
Also sagen wir mal so, da gab es ein Gremium an Leuten, die da vielleicht eine gewisse Machtposition ausüben wollten oder ausgeübt haben. Und vielleicht auch so, ja, wenn wir der Welttanzverband sind, brauchen wir eigene Bücher. Das kann ich irgendwo verstehen. Ja. Man hätte aber auch die bestehenden Bücher adaptieren können, so wie andere Verbände das auch gemacht haben.
Ja.
Und ja... Man kann vielleicht jetzt auch sagen, okay, es hat sie ja weitergebracht, das bringt uns alle weiter. Man kann auch sagen, es ist eine Gelddruckmaschinerie.
Man kann viel sagen.
Ja, ja. Genau, man kann viel dazu sagen. Ja. Also am Anfang war ich nicht so angetan davon. Ich habe mich jetzt die ganzen Jahre immer wieder mit beschäftigt. Wie gesagt, in jeder Ausbildung bin ich gezwungen. Und es sind auch, wie gesagt, Dinge drin, die wirklich gut sind, die man zu übernehmen kann. Und es bringt einen manchmal auch weiter, wenn man anschließend weiß, so möchte ich es nicht machen.
Ja, genau.
Also wenn ich weiß, dass mir das nicht gefällt, habe ich auch was dazu gelernt.
Ja, ja.
Und wie gesagt, ich will es nicht alles verteufeln, es sind auch tolle Ansätze drin, auch Formulierungen richtig gut. Und in manchen Dingen sind es auch für mich Falschaussagen, wo ich sage, nein, das stimmt anatomisch so nicht, kann man so machen, muss man aber so nicht machen. Aber es ist nun mal so, wie es ist.
Ja, aber ich denke, es ist... Es ist natürlich klar, wenn es irgendwie was wirklich komisch ist oder eine Figur drin steht, die halt zusammen nicht geht, ist natürlich ziemlich doof. Das hätte man ja vielleicht mal probieren können. Aber die Figuren, die eigentlich jetzt so neu dazugekommen sind, die sind eigentlich ja, also jetzt großartig, es sind interessante Figuren.
Ja.
Ne? Und dass man einfach schon ein bisschen sich da... dass man sich mit den Büchern auch mal beschäftigen muss dadurch, ist auch sehr gut.
Ist in Ordnung.
Und um sich das System, in dieses System so ein bisschen reinzuarbeiten, da ja doch, also grundsätzlich aufgebaut sind sie ja ähnlich wie Laird, nur dass sie da rechts noch die, ne, die ganzen Sachen rot und gelb, dass man eigentlich...
Es ist ein bisschen viel, es sind zu viele Spalten und es ist für eine Ausbildung nicht praktikabel.
Nee.
Du bist dich ständig am Suchen, welche Spalte suche ich jetzt gerade, wo ist die Fußarbeit, wo ist das Heben, welche Paarposition, wie ist die Handhaltung, auch die Handhaltung und die Position, sondern das sind so kompliziert beschrieben, dass ich teilweise selber erstmal zweimal lesen muss und sage, ach, die meine Fanposition, wo ich so eine Extended, Left Ankle Position, wo ich sage, Left Ankle, Extended und so weiter, also... Kann man so machen, ja, wie gesagt, ist ein anderes Schema. Man versucht natürlich auch immer selber was innovativ zu machen, damit man nicht alles abschreibt.
Ja.
Also man kann sagen, die WSF-Bücher sind zu 90% identisch zu den anderen.
Ja.
Ein paar Sachen sind neu, die gut sind, ein paar Sachen brauche ich gar nicht.
Also im Endeffekt haben sie Laird genommen und irgendwie versucht, das gerade zu machen.
Sie haben ISDD abgeschrieben und haben dann Laird quasi noch so in Noten unten mit,
geht ja auch so. Geht auch so. Also wenn man das mal anders machen will, kann man das auch so machen. Ne? Das ist im Endeffekt das WDSF-Buch. Ist es trotzdem interessant, so die Charts auch da mal durchzugehen, dass sie so ein paar, also was zum Beispiel, was du ja auch immer sagst, was du gut findest, ist, dass sie Check Backward Walk drin haben, was ja so ein bisschen auch irgendwie einen Sinn macht, um den Richtungswechsel mehr anzuzeigen, dass es nicht ein voller Rückwärtsschritt ist.
Also wenn ich in der Samba einen Backrock tanze als Mann, dann kann ich keinen vollen Rückwärtswalk tanzen, sondern muss ich eine Art von rückwärts gechecktem Gehschritt tanzen, der aber nicht so stark checkt wie ein Vorwärtscheck, ganz klar.
Ja.
Also das ist durchaus, das bringt einen weiter zu formulieren, kann man das mal aufschreiben, kann man das differenzieren, das ist hilfreich.
Ja.
Also auf jeden Fall.
Genau.
Was mich ein bisschen ärgert oder wo ich als Ausbilder dann Stress kriege, ist, dass ich nach Laird als Mann alles führen kann. Für jede Figur, für jede Kombination, für jeden Übergang gibt es einen 100%igen Unterschied in der Führung.
Ja.
Und in den WSF-Technik gibt es also Passagen. Angenommen, ich tanze jetzt einen New Yorker mit einer Dreischrittdrehung, die ich nach Figurenkatalog einfügen darf und gehe von da aus in die Walks and Whisks.
Ja.
Da kann ich meiner Frau, während sie dreht, ins Ohr schreien, damit sie weiß, jetzt scharf abbiegen, weil führen kann ich das nicht.
Das geht nicht mehr.
Und das ist so eine Sache, wo wir eigentlich ein bisschen von dem wegkommen, was wir wollen, dass man eben wirklich Paartanzen hochhält. Und das ist da eben, da ist so wieder ein bisschen so synchron laufen.
Mhm.
Und das ist so, wie ich mich an meine Jugend erinnere, wo wir noch nach ISDD-Technik getanzt haben. Da warst du gut, wenn du synchron warst.
Mhm.
Wir waren Weltmeister im Spiegel synchron trainieren.
Mhm, okay.
Aber wir haben uns eigentlich nicht miteinander beschäftigt. Mhm. Wie kann ich ihre Geschwindigkeit erhöhen, ihr helfen? Wie kann sie mich nutzen und so. Also wir waren einfach nur vor allem armsynchron.
Ja, ja. Also da ist, denke ich, das, was was auch Alan Tonsberg im Interview letztes Jahr erzählt hat, sehr, oder das kommt mir da sehr in den Kopf immer, dass er gesagt hat, dass man bei Laird, wenn man bei ihm trainiert hat, nur eine Stunde bekommen hat, ja, also nicht 90 Minuten, sondern 45 Minuten auf dem Dot. Und dann eben erstmal einen Monat keine Stunde mehr hatte, ja, und dann eben selber das nachtrainieren musste, ja. Ja. Und dadurch sich eben so die ganzen individuellen Leute entwickelt haben, ja, ne? Um nicht diese Synchronität zu bekommen, genau, dass alle gleich aussehen, genau, sondern alle unterschiedlich dadurch. Genau. Ne? Das ermöglicht es Laird auf jeden, der Laird oder das Buch auf jeden Fall auch, wenn man sich da so ein bisschen mit, ja, mit beschäftigt. Ja, das sind also die Techniken, wie es jetzt ist. Das heißt, wir haben in Deutschland eigentlich unsere drei Techniken, die WDSF, die ISTD und den Laird. Mhm. Was denkst du, wird sich da noch irgendwas ändern? Wohin wird das noch gehen? WDSF, hast du ja gesagt, da soll anscheinend was Neues kommen, aber da wird ja jetzt auch nichts Neues kommen.
Nein, da wird Neues kommen. Zähler reingebaut, ausgebaut werden. Es werden
hoffentlich noch ausgebaut.
Ja, es werden manchmal vielleicht ein paar neue Figuren vielleicht noch dazukommen, ja, oder vielleicht auch Beschreibungen verbessert. Das ist natürlich immer sehr schwer, so Bewegungen in Wort zu fassen, ja, ja, weil es passieren, mhm, so viele Dinge synchron, dass du aber in Sätzen nacheinander beschreiben musst, und das kommt dem Ablauf schon wieder nicht, ja, entgegen. Ja. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, Rudi Trautz hat ein Buch rausgebracht, was super ist, aber es ist jetzt nicht so signifikant anders. Er hat einfach so ein bisschen ein paar Drehgrade im Raum modernisiert. Mhm. Donny Burns hat seine Technikbücher geschrieben, aber auch da steckt wieder mehr dahinter, dass er in seinem Verband eigene Technikbücher hat, ja, um vielleicht ja, entweder der Ausbilder zu sein oder vielleicht Geld zu machen, keine, ja, Ahnung.
Und er hätte es vielleicht mal an einen Grafikdesigner schicken
sollen. Ja, es sind ganz, ganz, ganz furchtbar. Also wer das
auch hat, blauen der, Hintergrund.
Also das ist wirklich, das geht gar nicht.
Also das
war, ich weiß nicht, ob er das selber probiert hat, ja, oder keine doch, Ahnung.
Ja.
Also auf jeden Fall hat er die Lehrtechnik zu 99% abgeschrieben. Ja. Er ist ja selber ein Zögling von Laird. Ja. Deswegen verstehe ich das nicht. Das Einzige, was innovativ da drin ist, dass er versucht hat, Körpergeschwindigkeiten zu formulieren. Der Körper muss manchmal etwas gleichförmiger laufen, und es gibt vor allem nach Richtungsänderungen oder zur Vorbereitung muss man das Energielevel im Körper erhöhen, mhm, um eine Richtungsänderung und eine Geschwindigkeitsänderung, ja, zu machen. Und das hat er mit beschrieben mit Hot, Medium, Cold. Mhm. Also ich habe einen heißen Körper,
ja, und einen kalten Körper.
Je nach Bewegungsdynamik. Ja. Aber nee, auch da fehlt dann wieder ein richtiges Vorwort, um zu beschreiben, was darunter genau verstanden wird. Ja. Ich kann nicht einfach eine Chart auf dem sagen, Medium, Hot, Cold. Das ist ein bisschen.
Also es fehlt so ein bisschen die Definition.
Ja, also er hat zwar einen Satz dazu geschrieben, mhm, aber den liest du dir 3-4 Mal durch und bist immer noch nicht schlauer draus geworden. Yeah. Der Ansatz ist ganz interessant, aber das sind jetzt wiederum Dinge, dazu muss ich kein komplettes Technikbuch schreiben. Nee,
ja. Und ich glaube, vor allem für jeden Tanz ein Buch.
Eben,
ne?
Eben wieder das gleiche
Spielchen. Da hat er gedacht, oh, der WDSF, ne?
Ja.
Hat er sich mit Herrn Kacharri, ja, bei seinem Camp wahrscheinlich mal, ja, drüber ausgetauscht.
Ja. Und er hat ein paar ganz alte Formulierungen und Figurennamen rausgesucht. Eine Alternative zum Fanschluss, dass man im Original früher ein Fan die Damen nicht geschlossen hat, sondern sie hat das linke Bein hintergekreuzt, um zu gehen. Mhm. Also sie hat hintereingekreuzt, um, mhm, zu, anstatt zu schließen. Das rechte Bein, nicht, ne, das linke, sie steht ja auf dem linken. Das rechte,
okay, Bein, ja, gehört,
eingekreuzt und geht dann links direkt vorwärts. Ja. Das ist interessant für den Kenner jetzt. Das ist für uns, ja, Ausbilder für die A-Lizenzen und so. Aber das brauche ich von der C-Lizenz nicht. Da, ja, bin ich froh, wenn sie Füße sauber schließen können.
Und stehen dabei.
Genau, und nicht am Herrn ziehen. Ja, also solche Sachen. Aber es ist nicht wirklich was Innovatives. Ja. Es tut sich vieles im überfachlichen Bereich, im anatomischen, auch wissenschaftlich, eben mit Kräften im Körper, Kräfteparallelogramme in, mhm, der Bewegungslehre, Muskelketten,
ja,
welche Muskeln alle an der Bewegung beteiligt sind und das auch viel in Faszien übertragen, mhm, wird, Diaphragmenlehre, welche Diaphragmen den Körper stützen, mhm, und unterstützen. Also da tut sich viel.
Da tut's
so, mehr, ne? Tanzspezifisch eher nicht so. Ich, mhm, glaube, da wird sich auch nicht mehr so viel tun, weil das ist ja auch irgendwo limitiert.
Ja, klar. Vor allem auch, also im Standard ist es sogar wahrscheinlich noch mehr limitiert als im Latein. Ne? Ja. Da kann man noch irgendwie was anderes machen.
Es gibt im fortgeschrittenen Bereich, wie gesagt, Geoffrey Hearn hat in seinem Lila Buch ja alle grundlegenden, altbekannten Semi-Basic-Viewen niedergeschrieben. Das ist eine tolle Leistung und hat ja dann noch sein schwarzes Buch danach rausgebracht, wo er neue Figuren, Bewegungen weiter beschrieben hat und vielleicht auch alte aktualisiert hat und hat noch ein paar neue Bewegungsmuster, was sich eben in den letzten Jahren etabliert hat, dieses Rollen und Neigen und die Damen durch den Fleischwolf drehen und so weiter. Ach,
schön.
Das gibt's ja, da hat er ein paar Figuren aufgeschrieben, wo das etabliert ist und es gibt inzwischen Figuren, die sind so semi-basic-Figuren mutiert, die jedes Paar tanzen und die sind aber noch nicht aufgeschrieben worden.
Also,
und das wäre jetzt so eine Sache, wenn die nächste Trainer-A-Ausbildung anfängt, dann wenn ich das jetzt was zu melden hätte, würde ich jetzt den Azubis aufs Auge drücken, dass jeder mindestens ein, zwei, drei Figuren aufschreiben muss, die inzwischen getanzt werden, aber noch nicht in einem Buch niedergeschrieben wurden.
Ja, ja.
Und da gäbe es inzwischen schon wieder ein paar Sachen.
Ja.
In Latein ist da natürlich unendlich Material. Da gibt es viel mehr Möglichkeiten.
Das ist ja schön. Also danke, dass du so einen Spaß auf die Trainer-A-Ausbildung machst. Ja, da gibt es natürlich unendlich Möglichkeiten natürlich in Latein. Das sind wichtige Sachen, die wir heute auf jeden Fall über alle möglichen Sachen gehört haben. Wenn ihr noch Fragen zum Beispiel habt für Trainerausbildung, Trainerlehrgänge oder selber einen Trainerassistenz auch machen wollt oder jemanden kennt, der einen Trainerassistenten machen sollte, dann könnt ihr euch auf jeden Fall einfach melden. Sonst hinterlasst eine Bewertung für die Folge, teilt alles, was ihr könnt. Und dann danke ich dir, Olli, dass du mit deinem Wissen Rat und Tat zur Seite gestanden hast hier und alles beantwortet hast und so viele Infos auch gegeben hast.
Sehr gerne.
Denn das ist sehr wichtig gewesen, dass wir das auch für die Schrittbegrenzung nochmal für alle öffentlich machen. Also denkt daran, ab nächstem Jahr die Schrittbegrenzungskontrolle an den genannten, was sind das, sieben Terminen, sechs Landesmeisterschaften und OWL werden wir da sein und werden kontrollieren, also dementsprechend da einmal nochmal Rücksprache halten, wer sich unsicher ist. Kann natürlich auch sein, nee, ich weiß, dass das auf jeden Fall alles in den Regeln ist, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen, aber mal Rücksprache halten kann ja nicht schaden.
Genau.
Ne? Und sich vom Trainer eine einstattliche Erklärung unterschreiben lassen. So,
richtig.
Das ist alles richtig, ne? Dann hat man da immer was in der Hand. Ja, dann danke dir nochmal, dass ich hier sein durfte, dass wir das schön miteinander gemacht haben. Und dann ist es eigentlich, heute müsste der 10. Dezember sein, wenn diese Folge rauskommt. Denn in 2 Wochen Dienstag ist Weihnachten und da wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein Überraschungsgast im Podcast sein, aber das kann ich noch nicht ganz ganz genau sagen. Da muss ich noch ein bisschen ein paar Sachen klären, ein paar Details klären, ob das terminlich passt. Aber da könnt ihr euch vielleicht schon mal freuen, denn da wird eine ganz, ganz liebe Person zu Gast sein, die auch sehr viel zu erzählen hat über bestimmte Fernsehsendungen und was weiß ich nicht sonst. Also da werden wir.
Ich bin jetzt ja schon wieder gespannt.
Ja, das wird, also wenn das klappt, da freue ich mich sehr, denn das ist eine wirklich tolle Persönlichkeit, die wir da zu Gast haben werden. Und ansonsten, ja, bewertet alles, teilt alles und habt sonst noch einen schönen Resttag, schöne Restwoche und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.